Willkommen zurück bei Tomaten auf der Fantasie.
Wir, Carsten Otto
und Sophie von Stockhausen,
öffnen wieder unsere Kaffeeküche für den Behindertenblick auf die Arbeits- und Organisationswelt.
Heute haben wir Claire Comand zu Besuch. Claire ist sozialpolitische Designerin und Inklusionstrainerin. Wie man Mode inklusiv gestaltet, was ein Ally-Boss ist und warum man nicht unbedingt behindert sein muss, um Inklusion zu fördern, darüber sprechen wir heute mit ihr.
Hallo Carsten.
Hallo Sophie.
Na?
Ist leer neben
mir. Ist leer, ja. Ne? Ich muss auch sagen, also so schön das ist, in einem südeuropäischen Land zu sein, aber home is where the heart is and my heart is where my friends are. Ich vermisse euch so hart. Das ist, oh Gott.
Ja, aber Portugal ist doch bestimmt auch voll schön und das Wetter ist besser als hier,
oder? Ist super schön. Ja, super schön. Ey, aber das ist für mich echt ein mega Testballon. Ich komme hier ja immer im Urlaub her und ich werde auch immer noch weiterhin hier Urlaub machen. Aber ich bin ja so ein soziales Wesen und ich leide wie ein Hund, wenn ich nicht jeden Tag irgendwie, zumindest meine, weißt du, auch ob das jetzt Freunde oder meine Nachbarn sind oder Leute, die ich auf der Straße jeden Tag sehe, der Händler, wo ich immer meine türkischen Pasten kaufe, weißt du, ich vermisse das alles. Das müsste ich mir hier alles neu aufbauen.
Ja, aber du kommst ja zurück.
Ja, auf jeden Fall.
Deshalb darbe noch etwas der Schönheit deiner Heimat.
Ja,
und dann kommst du zurück. Ach schön,
ich freue mich
auch schon wieder, wenn du da bist.
Aber du hast Besuch mitgebracht.
Ich habe Besuch mitgebracht, genau. Und zwar Besuch, der dich sehr freuen wird. Weil du bist ja auch aus deiner Bread-and-Butter-Zeit so ein bisschen Mode-addicted, bist ja auch immer ausgezeichnet gekleidet. Und ich habe heute eine Designerin, die auch Mode macht, mitgebracht.
Spannend.
Spannend, oder? Wollen wir Ekose mal rein?
Ja.
Hallo, liebe Claire, herzlich willkommen bei uns in der kleinen Kaffeestube.
Hallo ihr beiden, hallo liebe Sophie, hallo lieber Carsten.
Hi Claire, schön, dass du da bist.
Magst du dich kurz mal ein bisschen vorstellen, Claire?
Kann ich sehr gerne machen. Also mein Name ist Claire, ich bin noch 29 Jahre alt, ich hab's nicht mehr weit bis zur 30. Manche machen mich damit ein bisschen verrückt, aber ich freue mich tatsächlich drauf, weil ich das Gefühl habe, dann fängt das Leben erst so richtig an. Und ich sitze in Mannheim normalerweise, ist auch meine Heimatstadt. Und ich bin, ja, recht kreativ unterwegs, sagen wir es mal so. Und die meisten würden mich, glaube ich, dadurch, dass sie mich ja nicht sehen, eher so als verstruppelten, wuscheligen Lockenkopf definieren oder erklären, der ganz schön verrückt sein kann.
Spannend.
Ja.
Sag mal, Claire. Also ich dachte gerade, wir haben dich kurz verloren, Carsten. Aber
Nein. Ich hab jetzt gerade in meinem Kopf das Bild gebaut.
Ah, okay,
was Claire gezeichnet hat.
Ja. Ja, also was
ich auch
uns,
immer,
glaube ich... Sorry, ja, sag du erstmal.
Nee, ich finde es auch immer sehr spannend, welche Bilder man hervorrufen kann, indem man sich beschreibt, weil man beschreibt sich ja immer anders als die Personen, die vielleicht einem gegenüber sitzen.
Total. Und dann ist man also oft mal auch sehr positiv oder negativ überrascht. Ich habe mal jahrelang mit einem Kunden wirklich über ein Jahr lang nur telefoniert und ich habe den immer als 50-jährigen Mann mit Glatze gesehen. Und dann öffnete mein österreichischer Kollege die Tür, als die zum ersten Mal einfach, Sophie, da hast du aber zwei fesche Burschen eingeladen. Kam da so auch so 29-jährige Hotties rein und wir waren so, oh, okay.
Nicht schlecht.
Ja. Spannend.
Aber Claire, was uns ja verbindet, ist, dass ich, wie gesagt, tatsächlich, ich habe ja 9 Jahre bei der Bread & Butter gearbeitet, dieser Modemesse, die in Berlin und Barcelona umtriebig war. Und du bist ja Designerin für inklusive Mode. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
Genau, das hast du richtig gesagt. Ich definiere mich ja als sozialpolitische Designerin, nicht nur klassisch auf Mode definiert, weil mein Kommunikationsmittel ist zwar die Mode, mit der ich über Themen spreche, sie nahbar machen und erlebbar mache, aber ich finde halt, Design umfasst noch viel mehr als nur das reine Produkt, weil wir erschaffen ja Welten, sowohl für den Träger, die Trägerin, als auch innerhalb der ganzen Community. Deswegen würde ich sagen Designerin und nicht nur Modedesignerin. Aber ich liebe natürlich den textilen Bereich.
Ja, und der ist ja, kann ja auch politischer sein, als man immer so denkt, ne? Also ich, klar, wenn wir jetzt nur bei Primark einkaufen, Entschuldigung, ich will jetzt niemanden bashen, aber dann ist das natürlich genau so ein Statement, wie wenn man irgendwie sagt, was brauche ich eigentlich, ne? Less but better. Also wo gucke ich und macht es mir, also ist es mir wichtig, was damit, wo die Mode herkommt, wie die hergestellt wurde, ob die Schafe gestreichelt wurden oder nicht. Ja. Also das macht ja schon einen Unterschied. Aber erzähl mal ein bisschen, wie du dazu gekommen bist.
Moment.
Ja, jetzt
Moment.
Hat Carsten Sorry. Schon wieder
Fragen. Ja. Nicht fragen. Aber Sophie, du machst schon wieder so galoppi. Und ich hake ja noch bei dem Thema Design ein. Und da fällt mir natürlich unsere Check-in-Frage für heute ein.
Ach ja, stimmt. Das wäre ja meine Frage.
Gut, genau.
Danke, dass du mich erinnerst.
Genau.
Ich hatte schon so viel Kaffee.
Ja, kein Problem. Möchtest du die Check-in-Frage stellen, Sophie?
Ich möchte die Check-in-Frage stellen,
bitte. Yes. Na dann.
Liebe Claire, also wir beantworten die alle drei, aber du natürlich zuerst. Wenn du eine geometrische Form wärst, welche wärst du gerne und warum?
Also ich wäre definitiv ein Kreis. Einerseits, weil ich ihn unglaublich harmonisch finde. Es darum geht, es gibt kein Ende und kein Anfang, was wiederum auch irgendwie zeigt, dass alles zusammengehört. Das ist so ein Kreislauf. Und ich finde es organischer als jetzt ein Rechteck zum Beispiel. Es ist ein bisschen intuitiver. Deswegen, ich würde mir sogar zutrauen, so ein Kreis zu sein, der nicht so ganz kreisig ist, sondern auch so ein bisschen kleine Wellen hat. Aber es ist auch eine unglaublich schöne Frage, weil genau diese Rundung eines Kreises halt auch in meinen Designs zu finden ist. Deswegen habt ihr eine perfekte Frage gefunden für mich.
Das wussten wir aber vorher nicht.
Ja. Und was ist bei euch so? Wie definiert ihr euch, wenn ihr ein geometrisches Element sein würdet?
Ich wäre ein Trapez. Ja. Ein bisschen schief an den Ecken, aber wenigstens zwei Seiten laufen in dieselbe Richtung.
Sehr gut.
Ja, also ich glaube, ich wäre sowas Oktagonales, weil mir liegt die Kreisform auch, aber ich brauche so designtechnisch immer Ecken. Also es gibt ja in Berlin diesen Wasserturm, wo inzwischen auch Menschen drin wohnen. Ja. Und dann habe ich mir immer gedacht, wie wahnsinnig schwierig ich mir das vorstelle, weil also so runde Wände, das macht mich kirre. Ich brauche gerade Formen, deshalb hätte ich gerne ein Oktagon. Dann kann ich im Kreis gehen, aber habe trotzdem Ecken.
Alles mit dabei sozusagen.
Genau, ich will alles.
Wunderbar. Wunderbar. Na, Design, du hast ja gerade schon den Ball schön aufgenommen, Claire. Erzähl doch mal, was du sprachst, findet sich in deiner Mode wieder. Was designst du denn? Also was kann man von dir sehen, kaufen, fühlen, anziehen, riechen, vielleicht auch schmecken?
Ja, ich glaube, schmecken vielleicht noch nicht so viel, aber fühlen und sehen kann man Bekleidung, die eher so ein bisschen sportlicher veranlagt ist. Also ich definiere das so ein bisschen eher Streetwear-mäßig, sind größtenteils Hoodies, T-Shirts, Kleider. Eine Hose war jetzt auch mit dabei, aber es gibt dann auch zum Beispiel Corsagen, Westen, also gefühlt alles irgendwie, aber alles so gestaltet, dass es Unisex ist, weil ich einfach möchte, dass es niemandem vorgreift. Und dann fängt schon mal der erste inklusive Teil an, eben, dass es Unisex ist. Dann der zweite kreative und inklusive Teil ist, dass die Produkte so abgeändert wurden, dass wesentlich mehr Menschen einen Vorteil daraus ziehen können. Das heißt, wir haben keine stereotypische Grundform einer Person, die 1,68 Meter groß ist, in der Größe 36 den Teil den Umfang hat und einfach laufen kann zum Beispiel, sondern wir haben das so abgeändert, dass zum Beispiel Menschen, die im Rolli sitzen, Vorteile daraus ziehen können, Menschen mit gelähmten Extremitäten Vorteile daraus ziehen können, aber auch das Thema Hochsensibilität oder Neurodivergenz mit dabei ist. Das heißt, die Stoffe sind unglaublich weich, sind kratzen nicht, sind so verarbeitet, dass es angenehm ist, dass keine Druckstellen entstehen, dass zum Beispiel auch jetzt bei einem neuen Produkt für Kinder im Autismus-Spektrum gar keine Nähte vorhanden sind, die irgendwie reiben können. Es gibt keine Zettel, gar nichts. Das heißt, es geht ganz bewusst darum, das Wohlempfinden der Person, die dieses Produkt trägt, zu fördern. Und das jetzt nicht nur auf einem modischen Aspekt, was natürlich ganz weit oben ist, dass es modische, coole, funktionale Kleidung ist, aber sie halt eben auch für eine Chancengerechtigkeit sorgt. Neben der Tatsache, dass sie auch zusätzlich noch inklusiv produziert wurde, also zu 80% in einem Inklusionsbetrieb, wo Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten. Ja, jetzt habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen in meiner Antwort verloren, was immer so eine Riesenantwort ist. Aber super abstrakt, wenn man es ganz, ganz runterbrechen würde, es ist eigentlich eine ganz urbane Kollektion, die sehr farbig im Schwarzton gehalten ist, ein paar kleine Ausreißer mit Drucken hat und halt wirklich unglaublich ganzheitlich gedacht wurde. Ja.
Und sag mal, wie bist du drauf gekommen? Das würde mich total interessieren. Also also hast du Design oder Mode, Textilindustrie oder sowas studiert und bist du dann oder hattest du viel Kontakt zu Menschen, die Behinderungen haben oder viele Berührungspunkte?
Also ich sage mal, ich bin da reingerutscht, weil es auch einfach der Fall ist. Ich habe Design studiert, aber wir hatten das Thema nie im Studium. Wir hatten eigentlich immer nur die Thematik, dass für uns oder uns wurde beigebracht, dass Mode sozusagen eine Reaktion auf das gesellschaftliche Leben ist. Das bedeutet, uns kann alles inspirieren, selbst ein Gullideckel kann uns inspirieren. Aber für mich war das auch wirklich so dieser Anstoß zu sagen, okay, eine politische Situation oder eine gesellschaftsrelevante Situation ist für mich die Inspiration. Das heißt, ich gehe nicht raus und suche nach Trends und fotografiere Leute, sondern was passiert in den Herzen und in den Leben der Menschen, was inspirieren kann. Und dadurch habe ich das immer sehr emotional aufgezogen, meine Arbeit, und habe dementsprechend halt dieses Konzept entwickelt und habe einfach mal ganz naiv gestartet. Ich dachte so, ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache jetzt mein eigenes sozialpolitisches Label, komme, was wolle, ich mache das einfach, habe alles angefangen und so und dann gegründet. Ja, super. Und dann saß ich so da und dachte mir, oh, ich habe gar kein Thema. Also ich wollte eigentlich auch jedes Jahr wechseln, dass ich jedes Jahr ein anderes Thema habe. Und dann war ich leider leicht unter Zeitdruck und dachte so, Mist, ich muss echt mal endlich was finden und loslegen, weil so ein Designprozess ist ja auch nicht gerade kurz, vor allem wenn man was machen will, was es so noch nicht gibt. Naja, und dann kam so ein Zeitungsartikel und der hat irgendwie da, ich kann das nicht richtig beschreiben, ich weiß nur noch, dass ich halt hochkam, mich hingesetzt habe, diesen Zeitungsartikel gelesen habe und irgendwie gemerkt habe, dass da was in meinem Körper passiert, dass ich so ein Bauchgefühl bekomme, wie als hätte ich mich gerade schockverliebt, wie so Liebe auf den ersten Blick und sich das angefühlt hat, als würde da was ganz Besonderes auf mich zukommen. Und das war der Startpunkt, mit Inklusion zu beginnen.
Wow. Okay. Was stand da drin im Artikel?
Würde mich jetzt auch mal das
Also klingt nicht nach Bild-Zeitung?
Nee, definitiv nicht. Nee, es war ein Artikel über Personen, die ein Bein verloren haben und auch so ein bisschen ja, die Lust am Leben verloren haben, eben weil das so ein einschneidendes Moment war. Und dass eine Fußballmannschaft, also dass dann ein Fußballtrainer zu diesen Personen hingegangen ist und gesagt hat, hey, komm mal zu uns in die Mannschaft und dann wirklich durch diesen Sport, durch diese Gemeinschaft mit anderen Menschen, die amputierte Extremitäten hatten, dann Sport gemacht haben. Und dadurch ist mir halt irgendwie bewusst geworden, okay, Mist, ich setze mich für so vieles ein, weil ich ein unglaublich sozialer Mensch bin und das Thema Migrationsbiografie und Diversität schon immer hoch im Kurs bei mir war und auch immer ein unglaublich wichtiges Thema war. Aber ich habe halt irgendwie die Menschen, die bei uns im Land sind, komplett vergessen. Und ja, so hat das angefangen.
Und was ich eben auch spannend finde, ist, du sagst jetzt mal so ein Statement für Inklusion und man kennt es ja bei Mode, dass es dann meistens bei einer Botschaft auf dem T-Shirt oder auf dem Hoodie aufhört, ne? Und das finde ich halt bei dir so toll, dass es wirklich so ein Rundumschlag ist, also der Kreislauf aus Inklusionsbetrieb mit eben auf dem ersten Arbeitsmarkt, das finde ich auch wirklich nochmal wichtig zu betonen, ne? Dass es eben wirklich ein inklusives Arbeiten ist und nicht, ja, man sich irgendwie labelt und sagt, ja, ich arbeite mit einer Werkstatt zusammen und da werden aber keine fairen Löhne bezahlt oder so. Das ist ja schon auch wirklich ja, sehr aufwendig, dass du dir da einen Kopf gemacht hast und dass du es wirklich ganzheitlich organisieren wolltest. Und dann, wie bist du dann weiter vorgegangen? Also hast du dann erstmal so klassisch Marktanalyse, Recherche und sowas gemacht?
Genau, also Noch an dem gleichen Tag habe ich so ein bisschen recherchiert, okay, was geht denn so bei uns in Mannheim? Was gibt es denn da für Organisationen oder Vereine? Und dann bin ich auf die AGB gestoßen. Das ist die Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar, die auch zum Beispiel mit der Straßenbahn zusammenarbeitet und dann die neuen Bahnen testet, dass sie barrierefrei sind und Gutachten schreibt zum Beispiel. Also wirklich so dieses ganz banale räumliche Barrierefreiheit. Damit habe ich angefangen. Und habe die angeschrieben, habe gesagt, hallo, mein Name ist Claire, ich bin Designerin, ich will eine Kollektion über Inklusion machen, habe aber gar keine Ahnung davon, könnt ihr mir erzählen, worum es geht? Und da kam dann halt auch ein super schönes Feedback, da habe ich mich mit dem Geschäftsführer getroffen, mit dem ich auch immer noch ganz viel Kontakt habe, ein super toller Mensch und der wirklich Rede und Antwort gestanden hat bei jeder noch so blöden vermeintlichen Frage, die ich da so hatte und hat mir auch wirklich meine Berührungsangst genommen und das war so. Ja, ich glaube auch so der Beginn, wo ich gemerkt habe, okay, da will ich nicht mehr raus.
Ja, spannend. Spannend, 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 spannend. Also zu Deutsch der Artikel, versuch es nochmal für mich so zusammenzufassen. Aus dem Artikel hast du dann sozusagen den Rückschluss auf Mode gezogen und hast dann sozusagen deinen eigenen Lernweg beschritten, um mal zu gucken, was sind eigentlich die Anforderungen, die zum Beispiel eine Behinderung an Mode stellt, richtig?
Genau, ja.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich bin ja heute eher so als Autorin unterwegs und manchmal, ne, also wenn ich irgendwie überlege, es kann wirklich irgendwas sein, was ich in der Straßenbahn aufgeschnappt habe, eine Unterhaltung, wo ich zugehört habe oder wie du richtig sagst, ein Artikel, eine kleine Meldung oder so, wo man plötzlich sagt, ah, ja, das ist eigentlich, ja, darüber könnte man eigentlich auch mal schreiben. So. Also das, ja, das hat Erich Kästner übrigens auch so gemacht. Die Bücher sind alle aus Zeitungsmeldungen entstanden, so die ganzen Kinderbücher, die man so kennt.
Spannend.
Mich würde interessieren, Claire, was macht denn wirklich Mode, also Design inklusiv? Ja, also was sind denn die, was hast du Beispiele, was so Spezifika sind, die nicht sozusagen vom modischen Mainstream berücksichtigt werden. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche Longfit. Ja, ich bin sehr groß, fast 2 Meter groß. Und wenn ich so die normale Herrenmode trage, sehe ich immer aus wie beim T-Shirt zum Beispiel aus wie Batman, weil sobald ich die Arme hochmache, weht links und rechts noch mal ein halbes T-Shirt raus. Ja, also von daher brauche ich immer entweder Slimfit oder Longfit. Das ist die erste Frage. Und vielleicht nochmal der Begriff, den benutzen wir gerade sehr, sehr schön natürlich, aber ich bin mir nicht sicher, dass jeder weiß, was Inklusionsbetrieb eigentlich heißt, dass wir da nochmal raufgucken.
Ja, dann würde ich vielleicht erstmal mit dem Punkt starten, zu erklären, was inklusives Design so auch ausmacht. Ich glaube, dass es eine recht starke Herausforderung ist, weshalb zum Beispiel andere Unternehmen sich dem Thema noch nicht so gewidmet haben. Das merke ich selber an meiner Arbeit. Ich habe mir halt erstmal eine Form der Behinderung ausgesucht, mit der ich arbeiten konnte. Und gestartet habe. Das waren in dem Moment Personen im Rollstuhl. Das ist natürlich auch so das erste Bild, an das man denkt, wenn man Behinderung hört. Und es war aber in dem Moment auch für mich am greifbarsten, weil das einfach auch ich schon Personen kannte, die einfach im Rolli sitzen und es für mich leichter war, die zu fragen, hey, was stört dich? Und da ist natürlich dieses, es ist eine sitzende Person. Das heißt, wenn wir sitzen, das kann ja jede Person, die gerade vielleicht auch zuhört oder ihr auch mal gerne machen, was passiert denn mit eurem Oberteil? Vorne am Bauch staucht sich das auf. Das heißt, hier vorne ist es viel zu lang und hinten zieht es sich ja ein bisschen hoch, was dazu führt, dass die Nieren zum Beispiel frei liegen, was dazu führt, dass man schneller friert. Das ist jetzt einmal nur ein Beispiel, was eine Position im Sitzen hervorruft. Das kann jetzt jemand wie wir am Schreibtisch sein, am Computer oder halt eine Person im Rolli. Wenn man solche Themen mit einarbeitet, zum Beispiel eine Schnittführung so abändert, dass es vorne einfach zum Beispiel mit dem Oberschenkel abschließt. Das kommt natürlich dann auch wieder darauf an, bist du ein Sitzriese oder nicht. Das ist natürlich eine Thematik, die so im Konfektionsbereich gar nicht so einfach ist zu beschreiben oder so ein perfektes Maß zu finden, weil da geht es nur über den Durchschnitt. Aber das ist jetzt zum Beispiel so ein Detail, was mir aber zuallererst einfällt zu dem Thema, dass es um die Längen geht, sowohl vordere Länge als auch hintere Länge und dann halt auch ganz viel Material. Also ich benutze halt nur Material, das aus Biobaumwolle besteht, einfach weil es für die Haut besser ist und dementsprechend nicht so viele Pestizide inne hat und es auch eine andere Färbung ist, damit es langlebiger ist, weil Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person im Rolli bin, die noch eine Spastik hat, dann ist natürlich der Muskeltonus viel, viel stärker, was dazu führt, dass einem eher warm wird. Das heißt, das Thema Schwitzen ist eine ganz andere Thematik, als jetzt zum Beispiel bei Menschen, die keine Spastik haben und im Rolli sitzen, die frieren zum Beispiel schneller. Wenn ich am Schreibtisch sitze, friere ich auch eher schneller, weil ja keine Bewegung stattfindet. Und deswegen muss der Stoff irgendwie temperaturausgleichend sein, dass man schwitzen darf, aber auch frieren darf. Also es muss halt irgendwie, es müssen ganz viele Optionen mit inbehalten werden, die aber möglich sind. Also zum Beispiel Naturmaterialien, die jetzt gestrickt sind, wie bei mir, funktionieren so unglaublich gut, sind dazu noch dehnbar. Das heißt, man kann besser einsteigen oder angezogen werden. Also es sind, wie ihr merkt, es ist alleine nur Stoff, ist schon eine super schwierige Sache. Aber wenn man sich da so ein bisschen dahinter setzt, findet man die perfekten Sachen oder kann sie sich machen lassen. Weil ich habe diesen Stoff zum Beispiel auch mit dem Hersteller zusammen so ein bisschen entwickelt und der hat für mich 1000 Meter gemacht und es wird halt einfach auch nur 1000 Meter von diesem Stoff geben. So. Und ist aber auch gar kein Problem, das zu teilen. Also es ist halt, glaube ich, immer so die Krux, will man es oder will man es nicht, sich mit einer Thematik beschäftigen, die halt umfangreich ist. Und das ist Inklusion und Behinderung, weil es unglaublich individuell ist, so wie jeder Mensch einfach individuell ist. Aber man hat es ja auch geschafft, für andere oder für Menschen ohne Behinderung Standards zu finden. Warum gibt es diese Standards nicht auch für Personen mit einer Behinderung, die halt nochmal einen anderen Fokuspunkt haben?
Ja, und was ich schön finde, also wenn man auf deiner Website ist und sich die Sachen anguckt, die sind halt wirklich schön. Also ich denke jetzt auch schon an Weihnachten, mache ich sonst nie, aber so, also zum Beispiel mein Bruder, der muss geschäftlich sehr, sehr viel fliegen oder sitzt einfach viel in Transportmitteln, sage ich jetzt mal. Ja. Für den wäre so ein Hoodie auch perfekt, weil im Flugzeug friert man immer, dann hast du die Kapuze, kannst die so irgendwie gemütlich dich einmummeln und hast dann eben nicht das Ding, dass es dir hinten immer reinzieht und du vorne zu viel hast und denkst, das ist irgendwie alles unbequem. Also und das finde ich so schön daran, dass es irgendwie eben tatsächlich eine Mode ist, die für und Menschen mit und ohne Behinderung gemacht ist. Ne? Also das ist finde ich total gut.
Ja, oder man lässt halt... Entschuldige, bitte.
Entschuldigung, nein, ich wollte gar nicht unterbrechen. Ich wollte halt nur sagen, das Coole ist halt, man sieht es ihr nicht an. Das war ja auch noch so ein Punkt, der für mich halt wichtig ist. Da ist jetzt nicht so ein Badge drauf. Ich bin, keine Ahnung, inklusiv oder ich bin behindertenfreundlich oder was auch immer man da drauf schreiben würde. Sondern es ist halt nicht einfach nur ein Slogan. Es ist halt, es geht nicht darum, ein Merkmal präsenter zu machen, sondern es geht darum, die Person zu unterstützen und darum halt einfach cool zu sein. Ja.
Ja, und das ist ja auch dieses Klischee, also das werde ich tatsächlich oft gefragt, also ich habe ja noch einen Restvisus und deshalb ist es natürlich ist mir wichtig, aber dann wird immer, ja, aber dann wird das ja auch das Äußerliche immer unwichtiger, kann dir eigentlich auch egal sein, was du anders so, nee, ist es mir nicht, so what, so als ob das, ne? Also das ist so, oder dann, ja, ist dir das überhaupt wichtig, wie du deine Wohnung einrichtest? Ja, also natürlich, und gerade, also selbst wenn mir jetzt der optische Teil ein bisschen weniger wichtig wäre ja die Haptik und dass es vielleicht Naturmaterialien und dass es langlebig ist, dass ich da irgendwie eben auch, wenn ich dran ziehen muss, weil ich irgendwie den Eingang nicht finde oder weil ich gerade schwitze, Hashtag Wechseljahre, sag ich nur, ich sehe gerade sehr viele Bereiche, wo das sinnvoll ist.
Ja. Es ist also so eine Herleitung, viele verlieren ja im Laufe ihres Lebens auch den Geruchssinn, ja. Das heißt ja nicht, dass man dann kein Deo mehr benutzt. Also, eben. Das, sehr spannend. Nee, aber ich finde den Ansatz sehr, sehr spannend, weil letztendlich Mode mit Behinderung zu kombinieren, ist ja relativ selten. Wenn, dann gibt es ja eher so Zweckmode. Was mir da einfällt, sind zum Beispiel Umstandskleider, bestimmte orthopädische Schuhe oder Stützkorsette oder wie auch immer, wo ich immer so das Gefühl habe, wenn es für Behinderte ist, muss es auch behindert aussehen.
Ja,
ja, leider.
Das ist so, das ist genauso mit der Kennzeichnung für blinde und sehbehinderte Menschen. Ja, das ist einfach immer, es gibt auch kein PEP sozusagen, irgendwie das als modisches Element zu verwenden, sondern es ist halt einfach bloß eine Art Stempel, wenn man es so möchte. Ja, und das muss ich sagen.
Ich finde das so frech.
Ja, total.
Ja, es ist auch frech. Genau. Und da muss ich sagen, Claire, deine Mode sieht nicht behindert aus. Ganz im Gegenteil sogar.
Ja.
Und das ist, aber ich glaube, bringt so für mich auf den Punkt, ja. Also ja, du machst inklusive Mode, aber nein, es sieht nicht behindert aus, im ganzen Gegenteil sogar. Das ist wirklich, in den Feinheiten, also wie gesagt, ich habe Hintergrund, ich habe Sophie für dich, ich habe im letzten Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr zu Weihnachten einen Pullover von Claire verschenkt. Mhm. Und dieser Hoodie sieht noch nach 100 Mal Waschen aus wie am ersten Tag. Der Stoff ist immer noch geil. Und vom Design her, also die Person, die diesen Hoodie trägt, wird auch regelmäßig drauf angesprochen, weil da einfach so viele geile kleine Details dran sind, die einfach nicht, also man sieht dem Ding einfach an, dass es ein Designer-Pullover ist, wenn man genau hinguckt.
Ja.
Und das ist halt so der Punkt, wo ich sage, yes, ja, also da wird dann nicht Behindertenmode, sondern das ist einfach Designerzeug. Und das finde ich total geil.
Ja, und ich glaube, das macht
wenn
ihr
mich
ja
jetzt
auch
sehen könntet.
Wieso?
Weil ich voll rumgrinse wie so ein Pfannkuchen. Ich weiß auch nicht.
Ehre, wem Ehre gebührt.
Ja, und ich glaube, du sagst es ja auch, dass du mit Leidenschaft irgendwie so eine ganzheitliche Einstellung da zu dem Thema Inklusion hast und dass du Inklusion eben nicht als Buzzword oder Marketingword verstehst. Und das war ja die zweite Frage von Carsten vorhin, dass du das vielleicht auch nochmal für diejenigen beschreibst, die das nicht kennen, wo jetzt wirklich ein Unterschied besteht, wenn man einen inklusiven Betrieb oder eine inklusive Werkstatt nutzt, wo wirklich Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten. Ne? Das kannst du ja vielleicht nochmal kurz erzählen.
Klar, gerne. Ich glaube, dass wenn man darüber spricht, dass etwas von Menschen mit Behinderung hergestellt wurde, alle immer sehr typisch an eine klassische Behindertenwerkstatt denken. Das ist dann ein Ort, an dem verschiedene Menschen arbeiten mit diversen Formen der Behinderung, auch mit verschiedenen Graden der Behinderung. Was, glaube ich, ein unglaublich geschützter Raum sein kann, aber es halt auch in dem Moment, vielleicht nicht immer für alle der richtige Ort ist, weil es zum Beispiel halt eben zugeschützt ist, weil die Aufgabenverteilung nochmal anders ist und dann halt dieser große Aspekt mit dazukommt, dass es halt eben nicht auf dem klassischen Arbeitsmarkt, wie man das so kennt, integriert ist, sondern ist sozusagen der zweite, beziehungsweise eher schon dritte Arbeitsmarkt. Das bedeutet, man ist so ein bisschen abgeschottet oder nicht, vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön arg abgeschottet und man hat sehr wenige Berührungspunkte mit Menschen ohne Behinderung, außer vielleicht die Sozialpädagogen, die da mitarbeiten oder einem auch helfen sollen, auf dem ersten Arbeitsmarkt Platz zu finden. Und ein Inklusionsbetrieb geht da halt einige Schritte voran. Das bedeutet, man ist auf dem ersten Arbeitsmarkt, man ist versicherungspflichtig angestellt, was in der Behindertenwerkstatt auch nochmal was anderes ist. Da ist man weiterhin von Sozialhilfe abhängig sozusagen und bekommt nur so eine Art Taschengeld. Man bekommt am Ende, wenn man das alles zusammenzählt, natürlich auch genug Geld, um leben zu können. Aber meiner Meinung nach ist es eine andere Psychologie dahinter, wenn ich mir mein Gehalt verdiene, anstatt wenn ich Sozialhilfe beziehe. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung.
Total.
Und das finde ich halt eben irgendwie schön bei einem Inklusionsbetrieb, weil da ist halt so, die Mädels, also jetzt bei mir zum Beispiel, das ist eine ganz normale, also ist eine Werkstatt, da geht man rein in diesen großen Raum, da sind verschiedene Nähmaschinen, ein großer Zuschneidetisch, da arbeiten mehrere Frauen mit diversen unterschiedlichen Formen der Behinderung, aber eben auch Frauen ohne Behinderung, das heißt, hier haben wir ein Mixed Market sozusagen und die unterstützen sich gegenseitig. Die Weiterentwicklungschancen sind meiner Meinung nach viel größer. Dieses Unterstützungsnetzwerk ist viel größer und man lernt auch irgendwie voneinander. Und das ist halt irgendwie eine coole Sache. Und wie gesagt, als ich dann halt da meine erste Kollektion habe nähen lassen und auch die ersten Musterteile, kamen halt die Mädels dann auch danach zu mir, als ich dann wieder kam, schau mal, was ich genäht habe, ich habe die Corsage komplett alleine genäht, was jetzt vielleicht nicht zu 100% so gestimmt hat, weil Hilfe einfach nur notwendig war, weil sie davor halt zum Beispiel irgendwie nur Jutebeutel oder nur mal ein T-Shirt genäht haben, aber noch nie so was Komplexes wie eine Corsage mit Corsagenstäbchen aus Jeans etc. Und plötzlich hat man denen eine Herausforderung gegeben und die waren so stolz auf sich, weil sie das geschafft haben. Und das war auch so ein Moment, wo ich halt gemerkt habe, okay, das ist der Ort, an dem ich produzieren will, weil ich einfach fördere und fordere auch in dem Moment.
War cool.
Ja, umstritten ein Motto der SPD von damals, aber wir wissen, was du meinst.
Ja, nee, aber ich glaube, der springende Punkt, das hast du eben auch gesagt, das ist die Entwicklungsmöglichkeit. Wenn du in einer, ich sag mal, klassischen Werkstattsituation bist, die ja ursprünglich auch mal angedacht waren, dass ein gewisser Prozentsatz, der dort angefangen hat, dann auch irgendwann den Weg in den ersten Arbeitsmarkt, das findet ja nicht statt. Ich glaube, die Zahl ist 0,1% oder so, die das schaffen. Und das heißt, am Ende bleibst du eben in diesem sogenannten geschützten Raum, während bei dir ist ja alles möglich. Also die sind ja dann im ersten Arbeitsmarkt, haben einen Lebenslauf, haben Erfahrung und können sich dann, wenn sie irgendwann mal die Nase voll haben von dir, was ich mir jetzt nicht richtig vorstellen kann, aber weißt du, oder wenn sie vielleicht was Eigenes machen wollen, es ist ja dann wirklich, sind ja alle Wege, und das ist ja eigentlich das, wofür Inklusion dann wirklich auch stehen würde. Ne? Nicht dafür, dass man sagt, ja, ich lasse hier ganz schön billig meine Regale zusammenbauen in einer Behindertenwerkstatt und dann schreibe ich da noch ein schickes Label drauf und alle denken, oh, das ist aber toll. Also das finde ich halt, also muss jeder selber sagen, aber ich finde es fragwürdig dann in dem Moment. Ne? Während bei dir ist es eben wirklich das gelebte Inklusionsmotto.
Soll ich mal noch ein bisschen, was interessiert euch das? Hintergründe, Werkstatt, Inklusionsbetrieb mal so aus, ohne zu tief reinzugehen, aus rechtlicher Sicht? Wo der Unterschied ist?
Auf jeden Fall.
Also WFBM, also Werkstätten für Menschen mit Behinderung, sind, wie gesagt, Claire, völlig richtig, nicht erster Arbeitsmarkt. Und letztendlich funktioniert ja wie ein All-Inclusive-Urlaub. Du kriegst ein bisschen Taschengeld und alles andere von deinem Geld wird mit der Pflege, dem Wohnen, dem Essen und Trinken und so weiter verrechnet, sodass du eigentlich gar nicht selbstbestimmt deine Ausgaben auch verwalten kannst. Ja, das auch finde ich sehr autonomie einschränkend. Wird gerne genutzt von Unternehmen, um ihre Quote zu verringern, weil wenn du Aufträge an Werkstätten outsourcest, kannst du sozusagen die Auftragsvolumina, also die Beträge, die du da als Auftrag rausgegeben hast, mit der Ausgleichsabgabe, die du bezahlen musst, wenn du zu wenig behinderte Menschen beschäftigst, verrechnen bis zum gewissen Grad. Das ist natürlich total schön. Beispiel Porsche macht das sehr, sehr gerne mit bestimmten Knöpfen, die im Auto verbaut sind. Die werden in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung vorsortiert. Ja, durch eine WFBM. Inklusionsbetrieb, völlig richtig, ist erster Arbeitsmarkt. Bedeutet, da gibt es zwei unterschiedliche Prozentzahlen. Die eine ist im Steuerrecht, die andere ist im Gemeinnützigkeitsrecht. Also ich fasse mal zusammen, wenn in einer Abteilung oder in einem Betrieb die Verteilung der Stellen zwischen Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung, also GDB, Grad der Behinderung mehr als 50, also 50 aufwärts, zwischen 30% und 40% liegt, ja, also von 10 Mitarbeitenden sind 3 bis 4 schwerbehindert, der Rest muss nicht behindert sein, dann kann man beantragen, als sogenannter Inklusionsbetrieb anerkannt zu werden. Dies führt dazu, dass man von bestimmten Steuervergünstigungen profitiert, im Sinne der Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und so weiter und so fort. Und man kann auch nochmal Förderung für die Gründung eines solchen Inklusionsbetriebs oder auch Inklusionsabteilung, also das kann auch in großen Unternehmen eine einzelne Abteilung sein, die dann als Inklusionsbetrieb steuervergünstigt am Unternehmensgewinn mitwirken kann. Vorteil ist der, Claire, hast du völlig richtig gesagt, die Menschen sind auf dem ersten Arbeitsmarkt sozialversicherungsrechtlich versichert und beschäftigt und haben dadurch ein völlig höheres Maß an Partizipation, Teilhabe, Inklusion und Selbstbestimmung vor allen Dingen.
Selbstbestimmung, ja.
Genau.
Ja, cooler Exkurs, danke dir. Und da müssen wir aber auch nochmal eine Sendung zu machen, Carsten.
Unbedingt.
Ich habe auch gerade so gedacht, dass ich mir gerade diesen Slot, den du gerade so beschrieben hast, beides einmal so abcutte und in meine Trainings mitnehme, weil es einfach so schön zusammengefasst ist. Weil ich bin ja so ein Mensch, der gerne sehr blumig redet, sehr viel redet, vielleicht manchmal so ein bisschen überfordernd sein kann, aber es war so die perfekte Zusammensetzung von dem Ganzen. Carsten, darf ich dich mitnehmen in meine Trainings? Dann kann ich einmal so abspielen und dann kommt so deine beruhigende Stimme, wo ich mir denke, finde ich eigentlich ganz angenehm.
Ja, du, sehr gerne, mach das, aber du musst dazu auch immer sagen, dass ich auf der anderen Seite auch eine richtige Labertasche sein kann. Weil ich brauche meine Rollenvielfalt.
Das ist eine perfekte Überleitung. Rollenvielfalt, glaube ich, Claire, das trifft auf dich auch zu, ne? Du bist ja nicht nur eben eine sozialpolitische Designerin, sondern du bist ja auch Podcasterin. Du hast gerade gesagt, gibst Trainings in Unternehmen und Workshops. Willst du darüber auch noch mal erzählen, über dein sehr breites Spektrum an Umtriebigkeit?
Klar, kann ich sehr gerne machen. Ich glaube, ich würde mich auch immer so als Tausendsasserin beschreiben. Und immer wieder, wenn ich darüber spreche, finde ich es so faszinierend, dass so ein kleiner Zeitungsartikel, der vielleicht bei manchen Leuten gar nicht erst auf dem Tisch gelandet ist, bei mir so eine Welle geschlagen hat, weil halt irgendwie mittlerweile mein ganzes Leben sich nur um Inklusion dreht. Ich rede da nur drüber. Und bei mir war es so, ich habe halt wurde viel eingeladen, bin auf die Bühne gegangen, habe über meine Gründung gesprochen und bin immer wieder an diesem Punkt hängen geblieben, über den wir gerade gesprochen haben, dass es einfach für mich viel, viel besser anfühlt, mit einem Inklusionsbetrieb zusammenzuarbeiten, weil ich halt eben Möglichkeiten erschaffe und einfach das Wertschöpfungselement in einem Inklusionsbetrieb meiner Meinung nach wesentlich höher ist und ich das so schade finde, dass der erste Arbeitsmarkt immer noch so ein Vorurteil belastet ist, was das Thema Behinderung angeht. Und da habe ich gemerkt, dass auch so das Thema Bühnenpräsenz, Vorträge erklären und das halt eben mit dieser kreativen Ader, die ich habe, mit der Kollektion einfach auch spannend gemacht werden kann, weil was habe ich schon für Trainings mitbekommen? Also ich will jetzt keine Trainer oder Coaches bashen, aber ich bin generell ein Mensch, der unglaublich schnell gelangweilt ist und ich langweile mich auch selber, wenn es um mich geht, ganz oft an vielen Stellen.
Darauf müssen wir später noch eingehen. Das finde ich spannend gerade.
Und irgendwie habe ich mir das so in den Kopf gesetzt, ich will mit der Kollektion in Unternehmen gehen und aufklären und zeigen, dass Inklusion richtig cool sein kann, so wie die Mode halt auch eben cool ist und sie halt auch einfach ist nichts mit irgendwie schlechter Qualität oder Leistung zu tun hat, sondern halt auch an den Produkten zu sehen ist, hey, das wurde von Menschen mit einer Behinderung zum Beispiel genäht. Geil, das sieht richtig gut aus, das ist mega gute Qualität, das ist langlebig und sowas will man doch für seinen Betrieb. Und so hat das angefangen, dass ich dann, glaube ich bin ja so ein Nerd und durch das Geschichts- und Politikstudium früher habe ich halt Texte, so wissenschaftliche Texte sind einfach voll mein Ding und ich habe gelesen und gelesen. Ich glaube, ich habe teilweise nachts irgendwie nur 2, 3 Stunden geschlafen, weil mich das so angefixt hat, das Thema. Und habe mir halt dieses Wissen aufgebaut, um Unternehmen dahingehend zu ins nicht inspirieren. Ich finde Inspiration immer blöd in Kombination mit Behinderungen, weil es einfach irgendwie falsch ist. Aber ich wollte die motivieren. Ich will die begeistern. Ich will denen zeigen, wie viel Freude ich aufgrund meiner Arbeit empfinde und dass ich mir ein Alleinstellungsmerkmal aufgebaut habe, wenn ich jetzt mal die wirtschaftliche Seite betrachte, dass ich Produkte gemacht habe, die es so auf diesem Markt einfach nicht gibt, dass es schon zwei Preise sozusagen gibt, die hier neben mir stehen, weil die Leute mein Konzept und meine Produkte so toll finden. Und was für einen Mehrwert das bietet, sich einem Thema zu öffnen, das man vorher noch nicht kannte und wie wundervoll dieses Thema eigentlich ist. Und da will ich halt einfach landen und die Leute so anstecken, dass die so mit mir mitmachen und das wie so ein, ach, weiß ich nicht, so ein Riesen, so eine Welle wird, die da einfach ja so überschwappt. Und das habe ich mir so zum Ziel gesetzt. Also bin ich dann plötzlich die, die halt mit ihren Hoodies und ihren Sneakern in so Firmen reinschlappt und halt dann denen im Anzug oder vielen Leuten im Anzug halt mal erklärt, was man mit Mode und Inklusion so alles anstellen
Ja, super. Wie ist so die Reaktion? Was ist so dein Gefühl dabei?
kann. Also die, die mich einladen, die finden, glaube ich, grundsätzlich einfach cool, dass ich diese Verbindung habe, dass ich einerseits Mode mit Inklusion und dann halt auch eben das Thema Training verbinde, weil ich halt ja auch natürlich angefangen habe, wie kann man Führungskräfte dabei unterstützen, wertschätzen, dann im Team mit umzugehen, vor allem wenn das Team inklusiv ist, etc., weil ich das ja auch selber bei mir jetzt hier im Unternehmen sehe, auch mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wie wichtig das ist, dass die sich entfalten können, weil eine Führungskraft ist halt einfach nur eine gute Führungskraft, wenn sie den Raum freigibt, dass sich jede Person wohlfühlt und die Person sie selbst sein kann und ihre Potenziale entfalten kann. Das sehen ganz viele nicht, weil es immer leider noch so dieses Thema Hierarchie, das Thema Angst und Panikmache, Druck etc. gibt. Aber da kann ich halt auch nicht arbeiten. Und ja, also die, bei denen ich bis jetzt war, die sind einfach irgendwie, glaube ich, begeistert. Die finden es mega cool, dass es so eine Vielfalt bietet. Und bei manchen beißt man sich auch echt so ein bisschen die Zähne aus. Also das ist dann auch so ein bisschen schwierig, wo ich mich dann halt immer frage, will ich jetzt meinen Ehrgeiz wecken lassen und denen so zeigen, so hey, ich zeig dir schon, was ich meine so. Oder wo ich halt denke, naja, vielleicht ist die Person einfach noch nicht so weit. Da bin ich, ja, muss jedes Mal neu wieder nachdenken, wie ich damit umgehe.
Ja. Na, der Ansatz ist spannend, Claire, weil, wie gesagt, was du gerade gesagt hattest, eine Führungskraft muss Raum geben, auch für Wohlfühlen und so weiter. Die Frage ist, wie gehst du mit Führungskräften um, die sich das selber nicht gestatten? Ja, also du kannst ja nur geben, was du dir selber auch gönnst, ja, oder wozu du bereit bist. Ja, und das ist ja ein sehr krasses Raus aus der Rolle, was du beschreibst. Also wenn man sein klassisches Führungsverständnis hat, machtorientierte Führung, sehr hierarchisch orientierte Führung, also sehr Top-Down-Stil, mit noch, wie man im Theater so schön sagt, ich genieße den Hochstatus, ja. Ich bin besser als du, weil ich die Position innehabe. Dann kann sowas nicht entstehen. Also Leute, die da so ein bisschen addicted zu sind, bei denen funktioniert es einfach nicht.
Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Also es gab auch schon Menschen, bei denen ich so gemerkt habe, okay, ich komme hier einfach nicht weiter. Bisher war es aber schon an ganz, ganz vielen Stellen so, dass ich glaube, da bin ich auch so ein bisschen, also nicht, dass ich therapeutisch unterwegs bin, aber für dieses Thema Reden und Zuhören ist halt ein unglaublich großes Element. Und was ich immer sehr spannend finde, ist, wenn man in einen Raum geht mit eben einer Person, bei der Dominanz ein ganz großes Element oder ein ganz großes, ja, Thema irgendwie ist, dass man mal schweigt, was dann bei dieser Person rauskommt, weil die sich plötzlich so in die Ecke gedrängt fühlt, dass sie ja sozusagen gar keine Macht auf mich ausübt, sondern ich einfach da sitze, die Person angucke und auch anlächle. Und das erzeugt auch immer wieder körperliche Unruhe bei den Menschen. Das merkt man, die rutschen dann so ein bisschen rum und finden es halt komisch, dass ich mich nicht einschüchtern lasse. Und da fängt es dann ganz oft an, dass die so ein bisschen nicht einknicken, aber so ein bisschen weicher werden, weil sie merken, okay, gut, das Spiel, was sie sonst immer spielen, funktioniert bei mir halt nicht. Und dann frage ich halt auch irgendwie natürlich so klassische Fragen, wie geht's Ihnen denn jetzt gerade in dem Moment? Und wenn dann rauskommt, oh, ich gestehe ja in dem Moment gerade in Anführungszeichen eine Schwäche ein, was ja eigentlich per se gar keine Schwäche ist, aber für diese Person eventuell schon, dann haben wir plötzlich so eine Hürde geschafft, dass die Person sich öffnet und plötzlich sprudelt es so aus den Leuten raus. Es ist so verrückt, was ich schon für Geschichten erzählt bekommen habe, die mich natürlich auch unglaublich stark berühren und ich auch verstehen kann, weshalb die Person, weil die vielleicht in ihrer Vergangenheit oder im Privatleben einfach nicht das Gefühl hat, die Kontrolle zu haben, das mit in die Arbeit reinnimmt. Und ich dann, wir dann halt auch so Hinterfragungen einfach stellen, macht das überhaupt Sinn? Bedeutet das nur, weil man Kontrolle im Arbeitsbereich ausübt, dadurch auch Kontrolle im Privatleben entsteht oder im familiären Sinne? Oder ob das einfach nur eine Ersatzhandlung ist, die einfach nicht glücklich macht? Und wenn die Leute dann anfangen zu reflektieren, dann ist schon mal ein richtig, richtig wichtiger Schritt getan. Das hat bis jetzt immer sehr, sehr gut funktioniert. Es gab aber natürlich auch schon so den Punkt, wo ich echt mal so eine Dreiviertelstunde mit einer Person im Raum saß und wir einfach nichts gesprochen haben und auch einfach nichts kam. Und dann merke ich auch selber, okay, jetzt ist selbst mein Geduldsfaden so ein bisschen schwierig. Und dann, ja, muss man sich halt auch eingestehen, dass man nicht überall es schafft, jemanden zu knacken.
Nee, es geht ja auch nicht darum, die Leute zu knacken. Du hast das vorhin so schön gesagt, arbeitest ja nicht therapeutisch. Na klar, arbeitest du zum Teil auch zwangsläufig therapeutisch, weil du ja auch auf Erkundungsreise irgendwie zumindest in deinem Kopf gehst, woher kommt dieses Verhalten? Ich hatte das mal bei einer Führungskraft, die ich mal coachen durfte, die Person hat halt ihre vergangene Beziehung sozusagen mit einer untergebenen Person nochmal nachgespielt. Ja, also hat diese Trennung halt, diese Scheidung, die da passiert war, die die Person nicht überwunden hatte, nochmal nachgespielt mit, also von den wirklich Szenen, also wirklich so von den Rollen her, mit der Person, die untergeordnet war. Und das ist
Krass,
natürlich,
ne?
also dieser Punkt, ja, auf Arbeit bin ich nur mein Job, ist ja, also ist sehr blind. Das möchte ich mal sagen. Also, da kann man dann von wahrer Blindheit sprechen. Deshalb, ja, aber wenn du Leute hast, die so ein Päckchen mitbringen, ja, dann kriegst du die nicht, also die brauchen dann wahrscheinlich im Zweifelsfall auch eine Therapie, um mal ihren eigenen Scheiß mit aufzuarbeiten. Ja. Ja. Sehr spannend, ja, kenne ich.
Ja, aber ich finde es ja grundsätzlich schon gut, dass ihr generell sagt, also es muss ja irgendwo an der Führungskraft beginnen. Ne? Also es macht eben, also wir, man spricht ja, also ich kenne das so in Unternehmen, dass es immer sehr viel in die Schwerbehindertenvertretung oder ne, Gleichstellungsbeauftragte abgeschoben wird. Und ich sage bewusst abgeschoben, weil die immer sagen, ja, kümmert ihr euch mal, ist ja euer Job, ihr macht es schon. Aber eigentlich muss es eben von oben her auch gelebt und auch zumindest supported, also offensichtlich oder sichtbar supported werden. Ansonsten hast du halt ein Riesenproblem. Ne?
Das ist ein Kulturthema.
Ja.
Und also da gehe ich ja sozusagen mit dem Ansatz von Stefan Kühl, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, systemischer Organisationsberater und Professor, der ganz klar sagt, du kannst eine Unternehmenskultur nicht direkt verändern. Du kannst nur die Formalstrukturen verändern, also Rollen, Prozesse, Hierarchien, Regeln, ja, in einer Organisation, um damit zumindest eine gewisse Wirkung in die Kultur zu erreichen. Ja, und deshalb ist Partizipation, Inklusion von Menschen mit Behinderung oder überhaupt die Kultur des Miteinanders ist eine Aufgabe, die gehört ganz nach oben. Ja, und die muss natürlich, weil du musst Räume schaffen, du musst Rahmen schaffen, du musst Regeln schaffen, damit was funktioniert. Ja, anders geht's halt leider nicht. Es ist naiv zu denken, ja, ich gehe mal in eine Organisation und verändere da die Kultur. Machst du nicht. Ja. Das funktioniert nicht. Du musst an den Formalstrukturen arbeiten. Und das kann zum Beispiel auch eine Art und Weise sein, wie gestalte ich ein Meeting? Ja, also wie sieht eine Meeting-Agenda bei uns aus? Darf jeder reden? Haben wir da, ja, also, und das muss halt strukturiert sein, ja, als Beispiel. Oder bereiten wir uns vor? Also, was immer so mein Lieblingsbeispiel ist, du kommst in ein Meeting und dann hat jemand mal spontan eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht, die liegt keinem irgendwie im Vorfeld vor, die liegt nicht digital vor, sondern die wird bloß an die Wand gebeamt. So. Mhm. Jede Person, die schlecht sehen kann, ist raus in dem Moment. Kann nicht am Meeting, nicht am Prozess, nicht an der Wertschöpfung teilnehmen. So, also klare Regel, müssen mindestens einen Tag vorher in digitaler Form, barrierefrei, an alle Teilnehmenden versandt werden. Punkt. Problem gelöst. Ja. Hilft allen. Mhm. Wie bei dir und deiner Mode, Claire. Deshalb finde ich das so spannend. So, entschuldigt bitte, jetzt bin ich schon wieder im Erklärbär-Modus.
Aber ich finde das immer so schön, weil du schaffst es, die Sachen so präzise auf den Punkt zu bringen. Das ist, glaube ich, noch was ich von dir lernen kann. Finde ich irgendwie cool. Auch so dieses Emotionale plus dieses statistisch faktenbasierte. Finde ich irgendwie eine tolle Kombi. Nur um dir mal kurzes Feedback zu geben. Ach,
danke. Das ist jetzt die Retourkutsche für den Pulli von vorhin, wa?
Nein, so ist das nicht. Es ist wirklich ehrlich gemeint.
Nein, das glaube ich dir. Vielen, vielen lieben Dank. Ich überspiele jetzt halt meine Unsicherheit.
Musst du gar nicht.
So, aber jetzt spielt der Ball gleich zurück. Du langweilst dich also selbst.
Nee, ich kenne das total. Also ich kann das total mitfühlen. Also deshalb, das war auch eingangs bei der Check-in-Frage nicht, also das ist ernst gemeint. Ich brauche andere Menschen und zwar nicht, um mich zu unterhalten, sondern als Sparing-Partner. Ich brauche einfach den Austausch mit anderen. Ich brauche intellektuelles Futter. Ich will inspiriert werden. Mir reicht, dann kann das schönste Meer der Welt, das ist toll, da hinzugehen und sich eine Stunde auszuruhen oder da irgendwie Mittagspause zu machen. Aber wenn ich nicht diesen Austausch habe, und das ist für mich nicht dasselbe, wenn ich mit den Leuten ständig telefoniere oder so oder chatte, sondern ich brauche irgendwie diesen Austausch mit Menschen und diese Inspiration, was du auch meintest, sei es für eine Zeitungsmeldung oder dass man sich unterhält und denkt, ah cool, ja so habe ich es irgendwie auch noch nicht gesehen und lass uns da doch mal was gemeinsam machen. Also ich kann das total nachvollziehen und ist jetzt ein bisschen komplizierte Überleitung, aber du hast ja zum Beispiel auch diesen Austausch in eurem Podcast, ne? Willst du davon noch mal eben erzählen?
Gerne. Genau, Basti war auch einer der ersten, oder Bastian, genau, ich darf ihn ja Basti nennen, weil wir mittlerweile sehr gut befreundet sind. wir haben uns auch über die AGB kennengelernt, also über diesen ein, den ich als allererstes angeschrieben habe. Und ich weiß gar nicht, wenn ich Basti beschreibe, Basti ist, glaube ich, so der warmherzigste und fürsorglichste Mensch, den ich so kenne, der so krass viel erarbeitet hat in seinem Leben, ohne dass er Unterstützung wirklich bekommen hat. Er hat alles selber geschafft. Also Basti sitzt im Rolli aufgrund einer Spastik, hat 20 Jahre in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet, durfte da tatsächlich im Telefondienst arbeiten, also auch schon eher so der gehobenere Dienst sozusagen. Und der kennt halt das ganze System in- und auswendig von innen. Und was der mir so erzählt, auch diese bürokratischen Hürden, auf jeden Fall, Basti ist auch so jemand, von dem ich immer, wirklich immer wieder was Neues lerne und das einfach so spannend ist. Und deswegen haben wir halt alleine schon in unseren Gesprächen festgestellt, okay, krass, es gibt einfach, natürlich auch verständlicherweise, dass meistens nur Menschen mit Behinderung miteinander reden über solche Themen und halt dieser Austausch zwischen Menschen, die das noch nicht erlebt haben, gar nicht so präsent ist, vor allem nicht im öffentlichen Raum, weil wenn ich mir die ganzen anderen Podcasts anschaue, die über Inklusion sprechen, dann sind das ja meistens irgendwie Personen, beide oder alle drei mit Behinderung. Und bei uns war es halt in dem Moment ganz wichtig, auch unterschiedliche Blickwinkel zu zeigen, weil nur weil wir ein Thema auf den Tisch bringen, das dann zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt Sport oder so ist, der Sport kann natürlich Basti ganz anders empfinden als ich, ganz anders ausüben als ich. Das sind ja ganz viele unterschiedliche Themen und es geht uns darum, halt einfach zu zeigen, dass es kein richtig und kein falsch gibt, dass jeder seinen Weg findet und jeder die Themen anders definiert. Ich meine, das ist ja in Gesprächen grundsätzlich so, also dass man immer seine eigene Wahrheit mit reinbringt, seine eigene Erfahrung und deswegen ein anderes Wertesystem auch vielleicht hat. Und genau, solche Themen machen wir. Und wir sind tatsächlich auch so, dass wir nichts vorbereiten. Wir haben so eine kleine Tasse, wo die Themen drin sind, dann ziehen wir. Auch wenn ich natürlich ein bisschen manipulativ bin und immer sage, nee, auf das Thema habe ich jetzt keine Lust.
Aber ja. Oder hast immer denselben Zettel reingeworfen. Ah,
genau. Ja, schön. Ja. Ja, vielleicht nochmal, also wie gesagt, dein Co-Host ist, wenn ich mich recht entsinne, Bastian Wurps, richtig?
Genau.
Wir sind große Fans.
Den feiere ich auch so hart.
Bitte ihn sehr lieb von uns grüßen. Wir sind alle Fans.
Und auch er ist wirklich mal sehr herzlich auf einen Kaffee bei uns eingeladen. Ja. Weil wirklich so ein wunderbar trockener Humor mit so viel Ahnung im Hintergrund. Also wirklich, ich feiere ihn wirklich hart.
Ja.
Vielleicht kurzer Werbeblock. Wie heißt denn euer Podcast? Weil das hast du noch nicht gesagt.
Ach so. Stimmt. Ja, da bin ich, glaube ich, auch ganz schlecht drin, Werbung zu machen. Aber wir heißen Bin ich wirklich so wie du? Das ist der Podcast-Name. Ist auch zu finden eigentlich auf den gängigsten Plattformen wie Spotify, Apple, Amazon und YouTube, weil es uns in dem Moment halt wichtig war, dass YouTube halt auch automatisch Untertitel mit drunter setzt, damit es einfach barrierefreier ist. Ja. Und das mit dem Transkript haben wir noch nicht so ganz geschafft. Also auch wir sind noch daran am Arbeiten, dass es barrierefrei wird. Aber es ist auf jeden Fall schon mal barrierearm.
Mhm. Cool. Ja, sehr schön.
Wunderbar. Ja, großartig. Großartig. So, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal einhaken. Warum langweilst du dich selbst? Ich lasse diese Frage nicht los.
Das hatte ich irgendwie gecatcht, ne?
Ja, nein, da tickt doch ein bisschen der Coach und Trainer in mir durch, weißt du? Das wäre für mich so ein Hingucker, ja, den ich nach der Pause auf jeden Fall nochmal anspiele. Du musst natürlich dazu nichts sagen, aber ich fand die Aussage sehr spannend.
Also nur mal kurz für dich zum Hintergrund, Claire. Ich glaube, das zweite Mal, als ich bei Carsten zu Hause war, haben wir sofort Psychodrama gemacht.
Genau, und ich verbinde gerade, ich langweile mich selbst gerade auch so mit dem Kreis, weil du läufst ja immer, weißt du, ich meine, also wo es keine Kurven und Ecken gibt, da wird es halt, ja, also vielleicht.
Hamsterrad.
Siehst, wohin meine Hypothese geht.
Ja, kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich bin ein Mensch mit einem unglaublich extremen Gedankenkarussell. Das heißt, meine Gedanken drehen sich halt irgendwie immer wieder darum und ich bin auch so jemand, der Gespräche recht oft wiederholt im Nachgang, um jede Millisekunde nur zu analysieren, was halt auch dazu führt, dass ich Dinge vielleicht überinterpretiere, in dem Moment versuchen muss, mich auch ein bisschen runter zu regulieren, weil ich aktuell einfach, weil ein großes Stresspegel herrscht auf vielen Ebenen meines Lebens, dass ich recht schnell auch in Panik verfalle und halt auch super gehetzt bin. Das ist, glaube ich, gerade generell einfach ein Punkt, an dem ich arbeiten möchte. Und für mich ist es ganz schwierig, stillzustehen. Dieses Thema Entspannen ist ganz herausfordernd tatsächlich. Also es ist eine Zeit, manchmal geht das, dass ich dann wirklich nur da sitze und nichts mache, aber dieses Nichtsmachen geht dann halt auch wieder nicht, weil ich nach 3 Minuten schon wieder volles Kopfkino bekomme und dann wirklich nur durch eine Fremdberieselung wie Fernsehen oder so, so ein bisschen runterkomme, dass mein Kopf aufhört, was dann natürlich nach 30 Minuten oder so auch schon wieder voll Banane ist, weil ich dann wieder anfange, darüber zu spekulieren, was da gerade in dem Film oder in der Serie passiert. Also es ist so, ich bin, glaube ich, schon sehr hyperaktiv und das leite ich auch sehr stark davon ab, dass ich mich eben an sehr vielen Stellen schon sehr stark von mir selber gelangweilt habe, weil ich irgendwie immer wieder eine neue Herausforderung suche. Ich jemand bin, der 10.000 Dinge anfängt und vielleicht 3 davon zu Ende macht. Das ist, ja, weiß ich nicht, so ein Teil meines Inneren.
Ja, ich empfehle dir mal unsere Folge mit Marcel, mit Marcel, der redet darüber. Da geht es eben auch ums Thema ADHS, ADS. Er hat das so schön plastisch auch beschrieben und mit so schönen Beispielen unterlegt. Also das war eine sehr coole Folge.
Ja, und ich kann, Empfehlung von mir ging mir früher genauso. Dann habe ich mir ein neues Hobby zugelegt. Das hat dann sozusagen alles in Relation gebracht. Die Behinderung.
Warum ist das ein Hobby?
Naja, also an
Es
sich,
darf nicht mehr sein.
ja, es darf nicht mehr sein, genau. Im Grunde ist es eine Lebensaufgabe, die man als Hobby betrachten sollte, weil man ansonsten wirklich verrückt wird. Genau. Was mich natürlich auch zu einer anderen Frage bringt, liebe Claire. Wir haben ja immer Menschen mit Behinderung zu Gast. Welche hast du denn?
Also, es ist nichts festgestellt worden, tatsächlich. Also, aktuell bin ich behinderungsfrei. Es ist gerade so ein bisschen in Absprache das Thema ADHS-Diagnose. Ist aber natürlich, also, wir fangen jetzt erst morgen damit an, die Diagnose zu starten. Deswegen kann ich nicht sagen, ob sich das bald ändern wird, dass da vielleicht dann irgendwie was diagnostiziert wurde. Aber rein faktentechnisch habe ich keine Behinderung.
Okay. Also bist du das, was ich immer in den Workshops so gerne pre-disabled nenne, also vor, du bist noch vor deiner Behinderung, bist noch in der Zeit vor deiner Behinderung.
Ja,
Oder im Englischen sagt man ja auch mittlerweile TAP dazu, ne?
Ja.
Temporary Abled Person.
Ja.
Ja, genau. Naja, herzlichen Glückwunsch, genieß die Zeit.
Ja.
Man weiß nie, was kommt.
Ja, und ich, du sagtest das vorhin kurz, dass bei euch im Podcast so ein schönes Spiel oder dass sich Bälle zuspielen ist von einer eben temporarily abled Person und einer Person mit Behinderung. Ich glaube, was Carsten und mir auch immer auffällt, wenn wir unterwegs sind, sei es jetzt auf Workshops oder wenn ich zu Lesungen gehe oder so, dass man beide Welten kennt, ne? Also, dass wir eben beide mal das Leben als sogenannte gesunde Person hatten. Und genau wissen, wie die denken, dass die manchmal überhaupt nicht darüber nachdenken, habe ich auch lange Zeit nicht gemacht. Ja, und das ist völlig, dass es jetzt auch nicht irgendwie shameful ist, dass man da mal so war, aber dass es eben nie zu spät ist, sich zu ändern, sich Gedanken zu machen, ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein Ansatz, der so wichtig ist zu transportieren. Das ist irgendwo, und ich bin ja auch immer so, das mit dem Langweilen, dass ich immer denke, ja, ich will raus, ich will überall dahin, wo vermeintlich eben nicht behinderte Menschen stattfinden und ich will die Leute konfrontieren, ja, und ich will dann irgendwie auch eine Reaktion und ich finde es auch witzig, die Reaktion dann irgendwie, also zum Beispiel mein Sohn sagte hier neulich, boah Mami, ey, die starren hier gerade, sag ich, sage, ja, selbst ich kann das sehen, dass die mich anstarren, ja, und wenn ich das schon sehen kann, dann hat er auch echt mal zu so einem amerikanischen Couple gesagt, so, don't stare, so witzig, ja,
Aber das liegt
und
an deinem guten Aussehen, Sophie. Das
ja,
weißt du.
natürlich nur.
Große, große blonde Frau. Ja, stimmt. Ihr seid auch beide wirklich, wirklich im Grunde sehr auffällig, wa? Ihr seid beide sehr groß. Mhm. Ihr seid beide blond, was ja sehr selten ist. Müsst ihr euch nicht wundern, wenn die Leute starren.
Ja, genau. Ich komme einfach mal zu Sophie und dann laufen wir durch die Stadt und dann werden wir
gestartet.
Aber welchen ich mir klauen werde von dir, Claire, den hast du eben gebracht, der ist sehr, sehr schön. Wer von ihnen wurde denn noch nicht diagnostiziert?
Ja, genau.
Also eigentlich.
Ist ja auch irgendwie so.
Ja, klar, wenn du suchst, findest du bei jedem was. Ist so.
Ja, ist ja auch so.
Ja?
Also
ja.
Dieses, was ist eigentlich normal, ne? Also das ist eben so. Das ist. Und das würde mich jetzt auch nochmal zu meiner nächsten Frage bringen. Ich glaube, ich habe das irgendwo bei dir auch gehört, gelesen oder bin darüber gestolpert, dass du dich wahrscheinlich schon auch oft rechtfertigen musst als gut aussehende, Ende 20-jährige, erfolgreiche Frau. So, ja, was bringt dich denn dazu und was kannst du denn sagen? Und das ist ja auch oft sehr ungerecht, diese Anschuldigung, vor allem wenn man sich jetzt wirklich nur oberflächlich betrachtet. Wie gehst du damit um? Was macht das mit dir?
Ja, spannend. Ich glaube, es hat sich auch entwickelt, tatsächlich der Umgang damit. Ganz am Anfang kam ich mir ja selber ein bisschen blöd vor, weil ich bin, ich meine, wir alle kennen ja dieses Credo, dass man sozusagen nicht über Menschen mit Behinderung spricht, sondern mit ihnen zusammenarbeitet, weil das ist ja auch so mein Credo. Ich habe ja schon von Anfang an mit einer Probandengruppe zusammengearbeitet. Das heißt, diese ganzen Details der Produkte habe ich mir ja nicht aus der Nase gezogen, sondern die sind alle erprobt und mehrfach getestet worden über eine längere Phase hinaus, damit es auch wirklich Sinn macht. Weil es ist total bescheuert, dass ich in dem Moment, wie du gerade selber gesagt hast, als prädestinierte weiße Frau, ich durfte studieren, ich wurde von meiner Familie oder komplett unterstützt und werde es immer noch. Ich habe kein Problem, in den Raum zu gehen, weil man mir das einfach auch irgendwie abkauft und man weiß, okay, ich werde nicht komisch angeguckt, weil ich vielleicht eine Behinderung habe, sondern vielleicht, weil ich ein bisschen groß bin, aber das ist dann eher so dieses, oh schön, also es ist dann eher so, oh, wie toll. Und da habe ich mir schon gedacht, boah, schieße ich mir da nicht ein Eigentor mit, wenn ich jetzt über so ein Thema spreche, das ich ja gar nicht nachempfinden kann, nur durch Erzählungen empfinden kann und halt nicht, weil ich selber erlebt habe. Aber ich glaube, oder nicht ich glaube, sondern ich finde, und das ist jetzt auch, glaube ich, so das wichtigste Statement überhaupt von mir, das mir auch am allerwichtigsten ist, Inklusion ist genau das, dass Menschen mit und ohne Behinderung an einem Strang ziehen, dass sie zusammenarbeiten und genau das repräsentiere ich zu 100% mit meinem Label, weil natürlich, ich könnte mir einfach irgendwie einen blöden Spruch auf ein vorgefertigtes T-Shirt drucken lassen und könnte damit dann schreien, hey, ich bin für Inklusion, aber so funktioniert Inklusion meiner Meinung nach nicht. Hm. Für mich funktioniert Inklusion nur zu 100% von A bis Z. Das kann natürlich nicht jeder irgendwie schaffen und leisten. Und das erwarte ich auch nur von mir zu 100%, nicht von jedem anderen. Aber für mich gibt es einfach nichts anderes. Und deswegen bin ich auch mittlerweile super froh, dass ich das mache und dass ich das durchgezogen habe und dass ich da vielleicht auch ein Stück weit mutiger war als alle anderen, weil es ist schon echt nicht einfach. Auf Instagram habe ich anderthalb Jahre teilweise richtig fiese und böse Kommentare bekommen, so von wegen, du weißt doch gar nicht, worüber du redest, du beutest die doch auch nur aus, die Mitarbeiter. Ich sage, natürlich weiß ich nicht, worüber ich rede. Aber es ist auch vollkommen okay, weil ich bin offen genug, um von anderen Menschen zu lernen, um feinfühlig genug zu werden, neue Dinge in Betracht zu nehmen und nicht nur meine Sichtweise anzunehmen und die funktionieren zu lassen, sondern Sichtweise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mit einzubinden. Und das sehe ich ja auch an meinen Mitarbeitenden. Also ich habe 3 Praktikanten, die auch alle unterschiedliche Formen der Behinderung haben. Und wie schön das ist. Also nicht nur, weil ich jungen Menschen die Möglichkeit gebe, sich zu entfalten in meinem Unternehmen, sondern ich lerne auch unglaublich viel von denen. Wow. Und ja, ich weiß nicht. Also ja, wie gesagt, ganz am Anfang habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt und mittlerweile ist es, glaube ich, auch so mein Alleinstellungsmerkmal, dass ich halt rausgehe und sage, ich will ein Vorbild für alle anderen Bosses da draußen sein, zu sagen, hey, sei lieber ein Ally als irgendwie jemand, der herablassend oder so ist und das halt auch so mein Credo ist zu sagen, ich bin ein Ally-Boss. Und da habe ich mittlerweile, da habe ich noch kein Foto veröffentlicht, aber ich habe mir halt auch ein T-Shirt damit besticken lassen oder selber bestickt, wo vorne ganz fett genau das draufsteht, Ally-Boss, vor allem auch jetzt auf im Hinblick auf diese ganze Entwicklung aufgrund von Amerika, dass auch plötzlich die SAP irgendwelche Sachen zurückzieht, Roche-Sachen zurückzieht, was mit Diversität zu tun hat und ich davon echt genervt bin. Ich glaube, man merkt es auch in meinem Tonfall, dass es halt dann so die kämpferische Seite in mir rauskommt, weil ich das nicht akzeptieren möchte und mich das halt eher anspornt, noch mehr zu leisten und noch mehr in die Sichtbarkeit und die Außenwirkung zu gehen, um eben zu zeigen, das können andere sehr gerne machen, aber ich lasse mich nicht klein werden oder ich lasse mich nicht klein halten von anderen Menschen und ich auch einfach mein Mut dazu führt, Menschen mit Behinderung zu unterstützen, dass sie ihren eigenen Selbstwert erkennen, weil das macht Mode ja auch und auch die Trainings sind genau dafür da, dass Menschen im Team sich wohlfühlen und eben genau das tun, einfach nur sie selbst und dann halt auch irgendwie ja das Beste leisten können.
Ja, ich glaube, der zentrale Punkt dabei ist dieses, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, ne? Weil am Ende, weißt du, das ist ja auch genau der Grund, warum Menschen dann sich dagegen entscheiden, gegen irgendwas entscheiden, also dann sich dagegen entscheiden, inklusiv zu denken oder ihr Unternehmen zumindest umzudrehen. Fangt doch erstmal an, überhaupt eine Person einzustellen, ja, oder fangt doch erstmal an, überhaupt darüber nachzudenken und das überhaupt in Betracht zu ziehen, statt immer zu sagen, nee, das geht bei uns nicht, wir haben nur Treppen. Und man denkt, sind nicht alle Behinderte im Rollstuhl, ja? Eben. Oder sind nicht alle Behinderten gehbehindert? So. Also das ist so dieses, und das finde ich halt deshalb so wichtig, denn ich finde auch immer, dass es wichtiger wäre, noch als jetzt immer gleich an bauliche Maßnahmen, an Gesetze und alles Mögliche zu denken, ist für mich immer der Faktor Mensch entscheidend, weil das war auch meine Erfahrung. Ich habe solche Probleme gehabt, als es bei mir schlimmer wurde mit der Sicht, dass ich einfach gedacht habe, ich weiß nicht, wie ich arbeiten soll, ich weiß nicht, wie ich meinem neuen Boss, wenn ich jetzt arbeitslos bin, erklären soll, dass die mich einstellen. Ja, mir fehlten da selber die Argumente, außer dass ich zwar wusste, was ich kann, aber ich wusste über deren Fantasielosigkeit, was mich angeht. Und dann fragen die ja auch nicht. Und das fand ich wahnsinnig schwierig. Und daher finde ich diese Ansätze zu sagen, ich gehe in Orte, wo es eben erstmal nicht inklusiv ist und sage, hey, lass uns doch zusammen lernen. Lass uns doch zusammen was aufbauen. Lass uns das doch irgendwie gemeinsam hinkriegen. So, das finde ich viel, viel wichtiger.
Ja. Vor allem, wenn man halt auch betrachtet, dass man ja gar nicht unbedingt Menschen einstellen muss, um ein inklusives Mitarbeiterpool zu haben, sondern es gibt 100% schon Leute in einem größeren Unternehmen, die halt ebenso wie bei dir, dass sich halt im Laufe der Jahre halt eine Verschlechterung zum Beispiel der Sicht irgendwie ergeben hat und das ja auch nicht schlimm ist, also, sondern man halt dann gemeinsam in dem Moment Änderungen sucht, dass es für beide funktioniert. Aber da denken die Leute halt irgendwie nicht dran, dass es ein Gemeinschaftsding ist.
Na, sie wissen es oftmals auch nicht. Wenn ich mich mit Personalverantwortlichen unterhalte und sage, okay, wie viele Menschen mit Behinderung habt ihr denn in der Firma? Wir wissen es nicht. Ja. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Kultur. Da bringt halt die Mitarbeitenden bringen die Kultur von außen mit. Ja, also aus der Gesellschaft. Ja, und es ist halt auch Vogue, da muss ich mir aber auch an die eigene Nase fassen, Behinderung eher unkenntlich zu machen. Ja, und ein bisschen vielleicht auch zu verstecken, zu kaschieren. Ja, so Coping-Strategien zu entwickeln und und dann gerade diese Identitätsfrage, also wer will schon freiwillig zur diffusen Gruppe der Menschen mit Behinderung gehören? Also es ist ja auch keine attraktive Gruppe. Ja, ich wär auch sozusagen, wir freuen uns auf unsere Behinderung, sie wird kommen. Ja, und die Diskussion wird in meinen Augen da oftmals zu politisch geführt. Es ist gut, dass es die politische Schiene gibt, ja, aber die Realität ist eine sehr pragmatische. Ja, ich erlaub mir mal jetzt einen Spruch als selbst gesetzlich blinder Mensch, ja. Spare Strom, stell Blinde ein. Ja, also wisst ihr, was ich meine? Dass man da auch einen gewissen Pragmatismus halt vielleicht auch mit reinbringt. Ja, und halt politische vielleicht manchmal doch einen Schritt zurückstellt, um den Graben halt nicht so tief werden zu lassen. Und so verstehe ich auch die Annäherung von dir, Claire, an diesen Graben. Also der Graben, der existiert ja nicht nur von Seiten der Menschen mit Behinderung, sondern der kommt ja auch von der anderen Seite, ist der auch sichtbar und fühlbar. Und wer sich daran traut und rüberspringen will, wird halt manchmal auch geblamed halt, oder?
Ja. Aber auch durch den Spruch, den du jetzt gerade gebracht hast, da ist ja auch ein gewisser Wortwitz mit drin. Also es geht ja auch wirklich genau darum, die Sache, natürlich ist es auch eine ernste Sache, weil es hier um Gefühle von Menschen geht.
Richtig.
Aber die muss halt nicht immer durchtheoretisiert werden, sondern die kann halt auch mal mit so einem Zwinkern irgendwie
Total.
Im Auge stattfinden. Und das, ja.
Genau, also es darf nicht verletzend sein. Das ist, das, ja. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber es ist auch, guck mal, Thema Nahbarkeit. Was macht Vertrauen aus? Vertrauen bedeutet im Wesentlichen auch Fehlertoleranz und fehlerverzeihend miteinander zu sein. Ja? Und wenn ich nicht in Verbindung gehe und sozusagen von beiden Seiten Fehler auch akzeptiere, ja, dann findet kein Lernen statt. Ja, und Lernen führt immer auch über einen gewissen Schmerz, weil man immer feststellt, was man nicht weiß und weil man immer auch Fehler macht, wo man dann sagt, ach, den hätte ich ungerne gemacht, den Fehler, aber das ist dazu. Ja. Und gerade wenn es zwischenmenschlich ist, ja, da lauern halt Fettnäpfchen, das ist aber völlig, das ist menschlich, das hat mit Behinderung oder keine Behinderung nichts zu tun. Und da den Mut zu haben und da, wie gesagt, zieh ich meinen Hut, Claire, ich finde den Mut total toll, der da bei dir mitschwingt und auch den Mut zu haben als noch nicht diagnostiziert, sich da in dieses Gebiet voller Fettnäpfchen halt auch reinzutrauen. Finde ich großartig, danke dafür.
Ja, finde ich auch.
Ja, also das hat schon eine unheimliche Stärke.
Ja, ich meine, wir müssen ja, glaube ich, generell lernen als Gesellschaft wieder, dass wir haben uns ja total dissoziiert eigentlich von den allermenschlichsten Dingen, dass wir irgendwann sterben, dass wir krank werden, dass wir nicht perfekt sind, dass nicht alle dasselbe können, müssen oder sollen und dass wir da irgendwo einfach wieder mit zu uns selber, also ne, dieses Internalisierte haben wir ja auch schon angesprochen, hatte ich ja auch jahrelang und dann ist es bei mir halt gekippt und jetzt habe ich es gar nicht mehr, jetzt ist es eher irgendwie eben in die andere Richtung. Aber dass wir da weg von kommen. Ne?
Hattest du denn, Claire, das ist sehr, sehr spannend. Also du hast eine ganz normale Kindheit. Ich habe so rausgehört, also erstmal so der normale Durchschnitt. Ja, also keine besonderen Vorkommnisse, würde ich es mal sagen, erlebt.
Ja.
Und dann, aber hattest du vorher schon irgendwie Menschen mit Behinderung im Umfeld oder in der Familie oder in der Schule oder gibt es davor irgendeinen Schnittpunkt vor diesem Zeitungsartikel? Weil ich finde es so spannend.
Ja, tatsächlich. Also das ist vielleicht auch so, manchmal berührt mich das etwas peinlich, wenn ich das erzähle, weil die Frau von meinem einen Onkel, die hat aufgrund eines Unfalls gelähmte Arme. Und für mich war sie halt aber einfach immer sie. Also sie wurde nie definiert dadurch, dass sie halt eine Einschränkung mit ihren Armen hat und die halt nicht mehr benutzen kann, weil die Nerven durchtrennt wurden. Aber es hat sie halt irgendwie nicht schlechter oder besser oder sonst irgendwas gemacht. Sie war einfach nur sie. Und ich habe angefangen mit diesem Thema. Und dann, als ich die Kollektion entwickelt habe und bla und dann so die ersten Musterteile fertig waren, was ja auch fast ein Jahr gedauert hat, habe ich mit meinem Onkel darüber gesprochen und dann habe ich erst gecheckt, dass ich ja jemanden in meiner Familie habe, den das betreffen könnte. So. Und irgendwie war ich so blind, weil. Und einerseits fand ich es dann ja irgendwie peinlich, dass ich sie vielleicht nicht mit eingebunden habe oder irgendwie mir das früher bewusst war. Oder ich hätte das natürlich auch irgendwie marketingtechnisch ausschlachten können. Sie wäre so meine Inspiration gewesen, was natürlich auch falsch gewesen wäre, weil es ja nicht der Fall war. Aber im anderen Moment fand ich es dann wiederum irgendwie schön, dass es mir so erging, weil ich ja genau intuitiv das gemacht habe, dass ich sie nicht aufgrund dieses Merkmals definiere, sondern einfach als Person sehe. Und das ja genau das ist, was wir uns wünschen. Und irgendwie ist es ein bisschen abstrakt, aber irgendwie fand ich es auch schön, ja.
Ja, spannend, also ja. Das hat aber auch was sehr Natürliches, war. Also wahrscheinlich bist du ja mit ihr auch groß geworden.
Nee, gar nicht eigentlich. Wir haben uns immer so ab und zu mal gesehen bei Familienfesten, aber so wirklich regen Kontakt haben wir jetzt nicht.
Ja, klar, aber es ist sozusagen, sie als Person, als Mensch war schon sehr früh halt sozusagen da. Mhm. einfach.
Genau.
Und das sind, aber auch Kinder da, hinterfragen das ja oftmals auch weniger.
Hm? Die Kinder eben das gar nicht, stimmt. Aber auch da ist es ja wichtig, wie es dann gelebt wird. Ne? Also ich kenne eben, du bist ja jetzt noch ein bisschen Generation vor uns, ich kenne eben schon auch so Familienstrukturen, wo es das auch gibt. Also ne, zum Beispiel bei einer Freundin von mir gibt es eben mehrere gehörlose Personen oder taube Personen in der Familie. Und da war es zum Beispiel so, dass die noch zu der Generation gehörten, die dann nicht die Gebärdensprache lernen sollten. Ja, die sollten Lipplesen lernen. Und das, okay. Und das war auch in der Familie irgendwie so ganz klar kommuniziert. Und klar haben die irgendwo auch ihre Wege und ihre Strategien gefunden. Oder ich kenne auch Beispiele von Leuten, wo das dann eben im Privaten, weil sie es können, weil sie das so privilegiert sind, dass sie es irgendwie leisten konnten, wo es im Privaten die Pflege stattfindet und alles zu Hause perfekt abgestimmt wird. Aber das ist zum Beispiel was, was ich in meinem Leben ja gar nicht machen kann. Ja, ich war jahrelang alleinerziehend. Ich musste irgendwie arbeiten gehen und ich musste alleine einkaufen. Das sind ja so Sachen. Du musst ja zusehen, wie du klarkommst. Und das will ich auch, dass wir das in der Gesellschaft schaffen, dass das irgendwie geht und dass du nicht sagst, ja gut, Behinderung ist halt eine Privatsache, musst halt zusehen, dass du dir da irgendwie deine Hilfe besorgst. Und klar, ne, Freundeskreis etc., soziales Umfeld ist natürlich auch ein dickes Pfund. Aber es kann, also es ist eben schon interessant zu sehen, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass man ganz natürlich da reinwächst. Also zum Beispiel mein Sohn, der wächst da jetzt rein, aber der kriegt auch mit, dass ich hier irgendwie überall die Trommel rühre und in seiner Schule Vorträge halte und sonst was mache und ihn dafür auch sensibilisiere, wie auch für andere Themen. Ne? Ja. Also ich glaube es, ja.
Also diese Frage, Habitat oder Realität, höre ich da so ein bisschen raus, ne, Sophie?
Ja.
Also schaffen wir Habitate, wo Mensch mit, in Anführungszeichen, besonderen Bedürfnissen ganz störungsfrei leben kann, ja?
Genau.
Oder muten wir auch in gewisser Art und Weise zu, also uns gegenseitig auch zumuten.
Genau.
Ja, das ist ja auch immer so der Punkt. Genau. Habe ich den Mut, mich zuzumuten? Kann sich jeder mal selber fragen. Sehr spannend auf jeden Fall. Ja.
Genau.
Weißt du? Also, spannend. Was steht denn bei dir als nächstes an, Claire? Wie geht's denn weiter?
Was machst du gegen die Langeweile?
Genau, was machst du gegen die Langeweile? Und bist du jetzt schon hier gelangweilt?
Nein, gar nicht. Tatsächlich, aber deswegen finde ich die Länge auch sehr gut, weil nach anderthalb Stunden merke ich schon, dass mein Akku so ein bisschen weniger wird. Deswegen finde ich, also euer Zeitmanagement, da fühle ich mich unglaublich wohl, bin ich sehr, 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 sehr happy damit. Naja, also, also klar, dieses Thema Ally Boss will ich unbedingt weitermachen. Das ist auch gerade einfach so die Präferenz, die ich habe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich damit unglaublich viel erreichen kann, mit dem, auch wie ich vielleicht bin, dass ich auch mal impulsiv bin, trotzdem kreativ bin. Das ist so das, weil ich habe halt gemerkt, ich liebe, was ich tue. Aber halt dieses Solo-Selbstständig-Sein und halt alles machen, von Buchhaltung über das, es ist halt schön und gut ganz am Anfang, aber ich bin jetzt 3 Jahre selbstständig und irgendwie muss sich da was entwickeln. Deswegen ist gerade so dieses Thema Mitarbeiterführung und auch erste Vollzeiteinstellung für mich so das Wichtigste. Da muss ich jetzt einfach recht viel machen. Muss natürlich auch mehr Geld verdienen, damit ich ihr Gehalt zahlen kann. Das ist natürlich auch nochmal so ein Druck und eine Verantwortung, die dann auf mir lastet, auf die ich aber Bock habe. Und ich habe grundsätzlich so im Bauch einfach richtig Bock, was zu verändern. Also jetzt auch generell in meinem Leben. Ich habe irgendwie Lust, eine große Entscheidung zu treffen, die einfach, weiß ich nicht, so ein bisschen kleinen Sturm mit in mein Leben mit reinbringt. Einfach, weil ich Veränderung brauche. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Auszüffeln. Ich habe auch schon so was im Kopf. Dann bin ich aber nicht die Einzige, die das betrifft. Deswegen will ich darüber jetzt, glaube ich, noch nicht ganz so viel sprechen. Aber ja, genau. Deswegen, das ist so das. Aber tatsächlich tue ich mir gerade so ein bisschen schwer, Pläne zu machen, sondern lebe gerade auch eher so ein bisschen von Woche zu Woche. Und es fühlt sich ganz gut an.
Schön. Magst du vielleicht, weil wir hatten den Begriff jetzt schon 1-2 Male, ich glaube aber nicht, dass da jeder mit was anfangen kann, Allyship, Ally Boss, das wäre nochmal total toll, weil es ist ja auch, gerade Ally Boss ist ja so inklusive Führung, würde man auch wahrscheinlich sagen,
ja.
Oder Inclusive Leadership im Englischen,
ja.
Magst du dazu noch was erzählen?
Genau, das Thema Ally oder Allyship, das ist ja das Thema unterstützen oder Unterstützung geben. Und da sehe ich mich jetzt halt in dem Moment so ein bisschen als Mentorin, weil ich ja selber eine Person aktuell ohne Behinderung bin, die sich für das Thema einsetzt. Das heißt, ich bin eine unterstützende Person bei einem Thema, das sie nicht betrifft. Und ich finde, dass das halt einfach ein Wert ist, der in Unternehmen gelebt werden darf und sollte, um eben genau das zu erreichen, wovon ich vorhin die ganze Zeit gesprochen habe, nämlich dass sich die Mitarbeitenden wertgeschätzt fühlen, gesehen fühlen. Und das funktioniert halt, indem man sich zuhört, sich in diese Balance wiederfindet, dass man gibt und nimmt, dass man auch einfach Vertrauen auf die Person hat und natürlich auch eine gewisse Beziehung miteinander eingeht auf einem beruflichen, professionellen Level. Und deswegen setze ich mich halt genau für dieses Thema ein, für das Thema Inclusive Leadership, wie man eben genau diese Werte vorleben kann. Und das haben wir ja schon eigentlich super gut beleuchtet, dass das halt nur von oben geht. Und dadurch, dass ich halt selber gerade in dieser Findungsphase bin, Geschäftsführerin zu sein, die Mitarbeitende unter sich hat, was heißt unter sich, mit sich hat. Das heißt, bei uns ist ja auch alles eigentlich auf einem Level sozusagen. Und genau, deswegen ist dieses Thema unterstützender Geschäftsführung unglaublich wichtig. Und da habe ich halt dieses Programm entwickelt, Ally Boss, die sich genau, was sich genau darum dreht, Inclusive Leadership voranzubringen. Und das halt sowohl mit den Trainings als auch mit meiner Modekomponente, weil es wird dann Pullis und T-Shirts geben, die genau diese zwei Wörter, Ally Boss, aufgestickt haben, auch sehr präsent. Das heißt, es geht hier auch nochmal ein bisschen darum, provokativ nach außen zu gehen und sichtbar zu sein und zu zeigen, hey, ich will das
Ich
sein,
musste
ich bin
gerade
das.
niesen.
Alles gut, dachte ich mir schon.
Ja, ist klar, ich sollte
Genau.
jetzt nicht irgendwie so komisch klingen, sorry.
Gesundheit.
Ja.
Gesundheit.
Redet die denn da? Sorry.
Nein, nein, das hätte ich von dir jetzt auch nicht erwartet.
Ich schon.
Ja, genau. Ja.
Sorry, jetzt habe ich hier irgendwie voll unterbrochen. Es tut mir
Ja,
voll leid.
nee, alle, wie gesagt, also wenn du magst, setz noch mal an, Claire. Nee, finde ich gut. Also vielleicht noch mal zur Verständnisklärung im Deutschen. Also man nicht Vorstand, sondern Beistand, ja, als Führungskraft.
Genau.
Ja, also dieses Bystanding. Ich unterstütze Personen, also zum Beispiel in dem Moment halt behinderte Personen, können ja auch andere Personen, können auch, zum Beispiel im Unternehmensumfeld ist ja Thema Gender, also Frauen
Ja.
viel, oder spricht nicht richtig gut Deutsch, also nicht deutschmuttersprachliche Menschen und so weiter und so fort, dass man deren Interessen halt mit unterstützt, ja.
Ja.
Das ist, ja,
War gut.
Find ich unheimlich spannend. Und mit wem arbeitest du da aktuell zusammen? Also klar, bist du da eher so im kleinen mittelständischen Bereich unterwegs oder holen dich auch größere Firmen rein?
Also es ist eigentlich von allem was dabei, was ich natürlich immer sehr schön finde, weil es halt eben eine Vielfalt bietet. Es ist natürlich eine ganz andere Struktur, wenn ich da gefühlt irgendwie so ein Riesenunternehmen habe anstatt eine KMU. Und da halt so unglaublich viele Abteilungen sind, weil ja auch mit jeder Abteilung hat eine eigene Herausforderung. Beim Personalmanagement geht es ja allein schon mal darum, wie rekrutiere ich überhaupt inklusiv, welche Sprache benutze ich, welche Außenwirkung habe ich. Dann kommt das Thema Marketing dazu, wie kann ich barrierefreie Social Media Posts machen. Das sind natürlich Sachen, in denen ich jetzt nicht reine Expertin bin, aber das sind Themen, wo ich halt sagen kann, aus der und der Erfahrung kann ich sprechen und da kann man ja trotzdem wirklich eine Gemeinschaft finden und es geht ja wirklich darum, auch ein Employer Branding zu bilden, das dann auch ansprechend ist und halt so flexibel ist, dass ein Bewerbungsgespräch alleine halt auch auf die Bedürfnisse jedes Menschen eingehen kann, dass man da auch irgendwie nicht einfach nur 0 auf 15 Bewerbungsgespräche führt, sondern halt auch mal andere Fragen oder dass auch wirklich bei manchen, weiß ich nicht, die wissen gar nicht, dass sie eine SPV gründen könnten oder solche Sachen. Das sind ja dann auch so Themen plötzlich, dass man darüber mal aufklärt, was ist eine SPV, also eine Schwerbehindertenvertretung überhaupt? Was kann die machen? Was für Aufgaben hat die? Was ist eine Inklusionsvereinbarung? Also es sind ganz unterschiedliche Themen, die da mit reinspielen. Was ich halt natürlich sehr, sehr interessant finde, sind kleine handwerkliche Betriebe, dadurch, dass ich ja selber ein Handwerk ausübe und das natürlich dann auch noch teilweise oder zum Beispiel, das sind auch viele Betriebe, wo das Thema Migrationsbiografie ganz, ganz großer Punkt ist. Und dann aber auch so, was natürlich hier in Mannheim wird, das Thema Queerness zum Beispiel oder LGBTIQ-Plus-Szene ist hier sehr, sehr aktiv. Da haben wir jetzt auch im September zum Beispiel eine ganz tolle Konferenz, die halt genau die verschiedenen Diversitätsmerkmale anspricht. Und da gibt es gerade so ein Pilotprojekt, wo ich vielleicht auch mithelfen darf. Und die haben jetzt zum Beispiel aktuell das Thema sexuelle Orientierung. Und es ist so spannend, denen mal zuzugucken, wie die in einem handwerklichen Betrieb dieses Thema aufarbeiten, weil es halt natürlich auch je nachdem Handwerker, so typisch Mann, ich muss stark sein, ist ja auch plötzlich dann so ein Vorurteil. Also wie werden Rollenbilder überhaupt oder wie entstehen die? Deswegen, ja, das ist auch immer ganz interessant. Aber wenn es um mich geht, bin ich eigentlich überall zu finden.
Ja, das ist ja auch total schön, dass du das auch so breit denkst. Das tun wir ja auch. Also ich liebe das auch immer dazu sagen, es geht nicht nur jetzt um sehbehinderte Menschen oder so. Ja. Ne? Also als ich mein Buch rausgebracht habe, alle haben gesagt, ja, wer soll denn das lesen? Das betrifft doch nicht so viel. Da habe ich gesagt, nee, das sollen genau die lesen, die es nicht betrifft. Weil für die habe ich es geschrieben. Und dass man das eben so breit sieht, dass eben alle Diversitätsbiografien eigentlich ähnliche Themen haben, ja, und vor allem dann auch sehr ähnliche Lösungswege dahin, ne? Und sehr ähnliche Gesprächstopi. Das ist schon,
Ich würde sogar noch breiter machen, Sophie. Also alle Menschen haben ihre Themen. Also das würde doch so kategorisieren in Diversitäts-, also in Unterschiedsmerkmale. Ich weiß manchmal nicht, ob das so, also es ist wichtig, jede Gruppe auch in ihren spezifischen Merkmalen, würde ich es mal ganz allgemein sagen, zu betrachten. Aber jede Gruppe bedingt auch, jede Gruppe, die definiert, definierst so eine Outgroup auch mit. Also, weißt du, ich meine? Also definierst doch immer die, die nicht dazugehören. Ja? Genau. Und da kann ich zum Beispiel mal als weißer Cis-Hetero-Mann sagen, da findet zum Beispiel wenig Repräsentation statt. Ja, also das ist zum Beispiel eine Gruppe, die so ein bisschen unterm Radar läuft. Ja, die vielleicht auch in einer Wahrnehmung halt durch dieses über alle anderen wird gesprochen, nur über die Gruppe, nur negativ. Ja, also das ist ja auch so ein Bassbild, was man bildet. Das fördert auch Inklusion nicht.
Nee, gar nicht.
Ja, das ist halt nochmal so dieser Punkt, deshalb bin ich mittlerweile da so ein bisschen, ich gucke auch mit einem kritischen Auge auf diese ganze Diversitätsdebatte. Also ich finde Empowering, Emanzipation und so, finde ich alle total super. Jede Gruppe darf stolz drauf sein, dass sie ein gemeinsames Merkmal trägt. Das ist ja bei Behinderung zum Beispiel der totale Irrsinn. Ja, die Gruppe der Menschen mit Behinderung, ich glaube, es gibt nichts unterschiedlicheres als diese Gruppe. Und witzigerweise gibt es die auch, glaube ich, was hatte Dino gesagt, glaube ich, erst seit den 70er Jahren. Also dieser Begriff, dieser Sammelbegriff Behinderung, der existierte erst seit den 70ern. Ja. Davor gab es die Blinden, die Tauben, die Lahmen, also wird da nicht alles für Begrifflichkeiten im Weg fallen. Und da frage ich mich immer, wo ist da wirklich das Identifikationsmerkmal? Außer die strukturelle Diskriminierung.
Ja, ich bin da aber auch tatsächlich so ein bisschen kritisch, weil wir definieren uns halt irgendwie zu Tode, auch so bei diesen, ich meine, das macht gar keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, aber früher war das Diversity und Inclusion, jetzt heißt es Diversity, Equity und Inclusion, dann hieß es plötzlich Diversity, Equity, Inclusion and Belonging. Ja, Belonging ist unglaublich wichtig, aber sollte das nicht selbstverständlich sein? Wisst ihr, was ich meine? Warum muss man immer ein Wort für etwas finden, was selbstverständlich sein sollte? Auch klar, für mich ist es vielleicht selbstverständlich, oder für uns ist es selbstverständlich, für andere wiederum nicht. Aber schreckt das nicht auch an manchen Stellen irgendwie ab, wenn es dann plötzlich, nee, das heißt jetzt aber nicht DEI, sondern DIB, so. Wo ich mir halt auch so denke, das macht es für die Leute, für die es sowieso schon schwierig ist, in das Thema einzusteigen, noch schwieriger, weil schon wieder, oh Gott, ich habe was falsch gemacht. Weil du kriegst ja immer nur eigentlich noch gesagt, nee, das heißt jetzt aber so, das heißt jetzt so, das heißt jetzt so. Weiß ich
nicht. Ja, das ist halt eine Symboldiskussion. Ja. Ne? Das ist eine symbolische Diskussion, die vom eigentlichen Problem total ablenkt. Ja. Ne? Also ich habe neulich so ein Buch gelesen, wo Gott sich darüber aufregt, der macht einen Fishing-Trip und dann sind 500 Jahre auf der Erde vergangen und als er wieder runterkommt, denkt er, what the fuck happened on Earth? Und so. Ja. Und dann sagt er halt, und was hat sich dieser Moses eigentlich dabei gedacht mit den 10 Geboten? Wir hatten uns auf eins geeinigt, das hieß ja. Be nice. Ja? Was ist denn damit? Das finde ich so geil, ja. Ja. Weil darauf läuft es am Ende zurück. Be nice ja. und die Frage, was brauchst du? Mehr brauchst ja. du eigentlich nicht. Und dann kannst du diese ganze Debatte, weil das ist ja auch exkludierend, wenn du es immer auf so einem Voll. Intellektuellen hohen Ross betreibst mhm. und sagst, nee, wir müssen uns hier jetzt aber erstmal um die Begriffe, kann ja sein, aber da schließt du jetzt also im Behindertenkontext dann Leute mit geistigen Einschränkungen total aus.
Ja. Mhm. Ja, und also. ich glaube, was halt toll ist, ist, wenn man mal in die Forschung und Wissenschaft guckt, dass da ganz, ganz viel mittlerweile geforscht und entwickelt wird. Ja, also auch total tolle Erkenntnisse rauskommen. Claire, du hattest vorhin so wundervoll gesagt, du liebst wissenschaftliche Texte, ich im Übrigen auch. Ja. Die können mir nicht kompliziert genug sein. Das Problem ist aber, darüber kannst du mit keinem sprechen, der nicht genauso wissenschaftlich in dem Thema drinsteckt. Ja?
Jetzt haben wir uns.
Genau, jetzt haben wir uns. So, und da ist der Punkt, das aber dann wieder in die Masse zu bringen. Also wie wird man denn anschlussfähiger Botschafter für so eine Message? Na, indem ich eine einfache Sprache benutze. Ja, ja. Und einfach heißt auch dann natürlich aus wissenschaftlicher und politischer Sicht natürlich auch fehlerhaft. Ja. Ja, also wenn ich mich unheimlich bemühe, politisch korrekt zu sprechen, dann geht irgendwas verloren. Ja. Und das ist in meinen Augen oftmals die Beziehung.
Ja.
Mhm. Ja, weil, und wenn ich sehr wissenschaftlich spreche, dann schaffe ich auch eine Distanz, weil ich den anderen Personen dann entweder klar mache, ey, ich habe es nicht so gut verstanden wie du, oder ey, ich bin viel schlauer, ich habe es ja viel besser verstanden als du. Also auch damit schaffe ich dann wieder so ein Hierarchiefälle, in welche Richtung auch immer mit. Ja. Und das lässt eine Sache für mich so aus dem Fokus rücken und das ist wirklich Begegnung und Miteinander erleben. Ja, also das ist so das, wo ich sage, das sehe ich aktuell kritisch und ich wünsche mir da auch mehr Trennung drin, ja, also es ist kein, ich glaube Inklusion hat eine politische Komponente, die ist auch wichtig, da sind wir wieder bei diesen Formalstrukturen, Gesetze, es muss halt Gesetze und so weiter geben, damit halt das System uns als Gruppe der Behinderten, wie immer die auch ist, berücksichtigt, klar, ja, aber in der Begegnung selber machen wir keine Gesellschaftspolitik.
Ja.
Da machen wir Beziehung und da geht es ja nur um die Menschen, die da vor Ort sind. Und ich glaube, da können wir uns ein bisschen lockerer machen, alle miteinander.
Ja, total. Ja. So, mein Kaffeebecher ist auch schon ziemlich locker, ihr Lieben.
Euch. Ja. Wie war locker das immer? Leer. Immer locker bleiben, sage ich immer locker bleiben. Ne?
Locker.
Also ich könnte zwar hier noch 10 Stunden mit euch weiterreden, aber wir haben ja auch alle noch was zu tun, ne?
Das stimmt.
Ach,
aber
schön.
Voll schön. Ich glaube, wir noch mal nach Berlin kommen.
Ja, sehr gerne.
Macht es. Alle Wege führen nach Berlin.
Genau. Das stimmt. Ja, meine beste Freundin oder älteste, längste Freundin wohnt auch noch dort. Wir hatten früher auch kurz vor Berlin so eine kleine Datscha am See.
Mhm.
Noch so vom Zweiten Weltkrieg, so von meiner Oma von der Seite. Das war richtig schön. Leider haben wir die nicht mehr. Das war wirklich so mein Ruhepolort. Und ich habe das einfach geliebt, so den ganzen Tag da am See zu liegen. Du hörst nichts außer die Vögel. Und wenn du so richtig Bock auf Menschen hast, bist du einfach nach Berlin reingegangen und hast dich da in einen Kaffee gesetzt und hast Leute beobachtet.
Welche Ecke wartet? Welche Ecke wartet? Weißt du das noch?
Das war, jetzt muss ich mich selber überlegen, das war Richtung Königs Wusterhausen.
Ah ja, hinten raus.
Cool. Ja.
In den alten DDR-Gebieten.
Ja.
Sehr gut. Ja, wunderbar.
Ja.
Ja, schön.
Ach toll, Claire. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich also auf sehr vielen Ebenen unglaublich interessant und spannend.
Dankeschön.
Hab's auch sehr genossen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, an der Stelle nochmal dicke Grüße raus an Bastian Wurps.
Ja, mach ich.
Den vergessen wir nicht an der Stelle.
Nee.
Genau.
Und der Weihnachtszettel, da weiß ich schon, mindestens 2-3 Leute, die von dir eine Teil kriegen.
Das sein.
Ja. Super. Ja. Und wir würden, das ist dir ja bestimmt auch recht, ne? Wir würden in den Shownotes ein bisschen deine Seiten reinpacken, dass man dich findet, dein LinkedIn-Insta-Profil und so.
Verlinkt ganz viel.
Wir verlinken mich bis der Arzt kommt.
Und weil es für guten Zweck ist, es gibt keine Rabatte und keine Rabattcodes.
Nein, kein Code, kein Gutscheincode.
Und auch hier im Podcast keine Affiliate-Links.
Ja, genau.
Alles klar. Ja. Claire, hast du noch
aber
was?
Aber euch auch vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ja. Ihr Lieben, dann in dem Sinne, habt noch einen wundervollen, ich freue mich aufs nächste Mal irgendwann irgendwo.
Ja. Okay. Schönen Tag euch.
Gleichfalls. Tschüss.
Ciao.
Du möchtest uns im Podcast besuchen oder in deine Organisation einladen? Dann kontaktiere uns unter besuch@tomatenaufderfantasie.de.